Ja, richtig, genau, genau. So, weißt du, auch Cargohosen mit den viel zu vielen Taschen, die immer so komisch runterhingen und auch nie
Form. Niemand braucht so viele Taschen, Alter.
Ist einfach so. Aber ich konnte mich nicht entscheiden, war ich jetzt Emo, war ich jetzt Heavy Metal oder war ich New Metal? Irgendwo dazwischen habe ich mich befunden.
Du warst einfach unangenehm.
Ich war einfach unangenehm, ja.
Leute, es tut mir von Herzen leid. Und ich kann mir eine neue Folge Kerngeschäft. Und ich nehme das komplett auf meine Kappe. Diese Folge hat sich um eine Woche verschoben. Meinetwegen! Nichtsdestotrotz konnten wir uns wieder zusammenraufen und sitzen heute wieder an unseren Endgeräten beieinander. Und ich begrüße ganz herzlich die zwei schönsten Menschen, die ich kenne, Mike und Lynn. Und euch nun mit einer Woche Verzögerung herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kerngeschäft, einem morcor.de Podcast. Nice. Hallo, hey. Ihr zwei.
Hallo.
Hallöchen.
Wie geht es euch?
Ja, gut eigentlich soweit. Das ist Friday und ich habe Bock auf Poddy.
Junge, ist die erste Woche nach dem Urlaub.
Ja.
Erster Freitag nach dem Urlaub.
Scheiße, stimmt. Oh, danke, schön, danke.
Ich finde, der fühlt sich dann immer wieder schön, besonders toll an. Der erste Freitag nach dem Urlaub. Ist bei mir ja auch der Fall. Das ist ein guter Tag. Ist ein guter Tag. Und es ist auch ein guter Tag zum Aufnehmen, würde ich sagen.
Finde ich auch. Ja,
und das macht fast vergessen, wie sad einfach der letzte Freitag war, ne? Nachdem ich euch einfach kurzfristig im Stich gelassen habe, auch an euch nochmal eine herzliche Entschuldigung. Vielen Dank, dass ihr noch mit mir sprechen möchtet.
Sei mal nicht so dramatisch, ist doch alles
das
cool.
Das ehrt euch sehr. Das ehrt euch sehr.
Der ist doch sonst ein guter, das kann halt mal passieren. Alles gut.
Ja, ich habe auch kurz überlegt, Blumen zu schicken. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe eure Adressen gar nicht, Leute. Wie sollen wir da an einer aufrichtigen Brieffreundschaft arbeiten, wenn wir nicht mal unsere Adressen ausgetauscht haben?
Boah, hattet ihr früher mal Brieffreunde?
Nein.
Ja, ich hatte einen.
Linden, erzähl.
Das war, glaube ich, sogar eine Brieffreundin. Ich war, wie alt war ich da? 6 oder 7. Und ich war meinen Eltern in irgendeinem Urlaub gewesen. Ich glaube, es war irgendwie so ein Berg-Scheißurlaub, keine Ahnung. Ich bin kein Typ fürs Wandern, ja. Und ich glaube, da war irgendwie auch ein Mädel mit ihrer Familie im Hotel und warum auch immer, haben uns anscheinend so gut verstanden, dass wir dann gesagt haben, okay, wir machen eine Brieffreundschaft oder sowas. Und die habe ich auch dann versucht, glaube ich, 1-2 Jahre beizubehalten, aber let's face it, irgendwann war mir das Schreiben einfach zu lästig. Und dann habe ich gedacht.
Aber spannendste Frage, warst du vielleicht ein bisschen in Love damals?
Boah, weiß ich nicht, Alter, mit 6. Kannst du das mit 6?
Oder waren Mädchen da noch doof? So.
Naja, es waren zumindest nicht so doof, dass ich sie mit ihnen nicht zu tun haben wollte, aber auch noch nicht so interessant, dass ich mit ihnen was zu tun haben wollte. Vielleicht war das genau die perfekte Phase, um eine Freundschaft mit einer Frau zu haben. Keine Ahnung. Vielleicht war ich da genau in dem goldenen Mittelmaß quasi. Im goldenen
irgendwann geht das ja auch einfach nicht mehr.
Nee, das geht auf keinen Fall.
Frauen nicht mehr platonisch befreundet sein.
Nein.
Nee, geht auch nicht. Es gab tatsächlich von der, ich glaube, das war die Deutsche Post sogar, so ein Ding, das nannte sich Letternet. Und über Letternet konntest du quasi andere Brieffreundschaft oder BrieffreundInnen. Ich entschuldige mich übrigens, wenn ich das mit dem Gendern einfach nicht auf die Kette bekomme. Das liegt einfach daran, dass ich ein Trottel bin und das immer wieder verchecke. Ich sag das jetzt einfach frei raus. Nämlich gerade auch schon ist es mir aufgefallen, dass ich das nicht richtig gemacht habe. Ich bemühe mich aber. So. Letternet, wie auch immer, man konnte da halt Brieffreundschaften schließen und das war total crazy, weil das auch internationale Leute waren und du hast dann teilweise irgendwie Monate auf eine Antwort gewartet und hast dann den Menschen einfach auch schon völlig vergessen gehabt.
Okay. Aber
Good Times, ey.
Aber E-Mail gab's doch dann irgendwann. Warum?
Ja, das war halt auch der Übergang zu MySpace-Zeiten.
Ah,
und,
so.
Und
okay,
dann natürlich. Wurde das halt auch relativ schnell uninteressant,
ja.
Weil du dann irgendwie auch rausbekommen hast, was das für Leute sind. Und dann fandest du die halt eigentlich doof, obwohl die im Brief cool waren.
Da hat man also quasi dann immer die Lyrics hin und her geschickt, damit man zeigt, was für ein cooles, analoges Profil man hat. Und das ist dann der Titelsong gewesen zu dem.
Ja, und du warst natürlich auch, du hattest auch ein gebrochenes Herz, wenn dir einfach dann das Mädel, dessen Handschrift du ja auch als sehr hübsch empfunden hast, dann nicht mehr geantwortet hat. Ich habe das sehr persönlich genommen. Jennifer, wenn du das hier jetzt hörst, ich bin enttäuscht.
Okay, hat sich doch gelohnt, dich aussprechen zu lassen. ihr Lieben, meine Entschuldigung war super zweiteilig lang geplant. Die erste Entschuldigung ging raus für die letzte Woche. Der zweite Teil meiner Entschuldigung ist so ein bisschen prophylaktisch angelegt. Ich möchte mich im Voraus entschuldigen bei allen Leuten, die der Meinung sind, dass wir dazu neigen, abzuschweifen und über früher zu reden. Weil uns das ja selber durchaus bewusst ist, dass uns das häufig passiert, haben wir uns kurzerhand überlegt, wir schweifen jetzt einfach mal die ganze Folge komplett ab.
Mal einfach mal eine komplette Folge, nur Quatsch.
Und machen das Abschweifen oder das Schwelgen in Erinnerungen heute einfach mal zum Thema dieser Folge. Dazu gleich mehr. Denn zunächst möchte ich mit euch kurz über so ein paar neue Releases sprechen, wobei ich ganz gerne kurz einsteigen würde mit der neuen Washi Sleeps Platte, Sleep Society, auf die ich nämlich sehr gewartet habe, weil ich eh Bock auf neues Material von denen hatte und weil ich auch die gleichnamige Single wirklich fett fand. Und ich habe jetzt heute mal leider viel zu wenig Zeit genutzt, um wenigstens zweimal drüber zu hören. Und ihr beide habt die Platte noch gar nicht gehört, oder? Lin?
Nein.
Jein, ich habe mit einem halben Ohr zugehört beim Arbeiten. Aber tatsächlich, dadurch, dass auch noch Kollegen mit mir gesprochen haben, wirklich aufmerksam war ich nicht bei der Musik dann.
Mhm.
Aber so unterbewusst fand ich sie nicht scheiße.
Mhm. Also ich muss auch definitiv noch mal in Ruhe rein.
Ja.
Aber jetzt so meine ersten Eindrücke waren wirklich sehr gut. Und ich habe es auch eher passiv gehört heute. Aber es hat trotzdem total Bock gemacht. Also ich bin hoch motiviert, mir die Platte nochmal in Ruhe reinzuziehen und würde sie euch deswegen auch direkt ans Herz legen.
Mhm.
Absolut. Ja.
Ich muss gestehen, als heute irgendjemand gedroppt hatte, dass das rausgekommen ist, das hatte ich nämlich einfach nicht wirklich auf dem Schirm, war ich etwas überrascht, dass es noch gar nicht draußen war, weil es gefühlt eine halbe Ewigkeit her ist, dass wir auch in diesem Podcast mal über Why She Sleeps gesprochen haben.
Die Single ist schon lange raus.
Die ist also Ewigkeiten raus.
Genau.
Ja, ich meine, Ende letzten Jahres hatten wir darüber gesprochen. Ich meine sogar so um die Dreh rum, wo wir, glaube ich, über Bring Me The Horizon kurz angerissen hatten oder Bring Me The Horizon zum Thema gemacht hatten, war das auch so, dass wir mal gesagt haben, dass es irgendwie eine Sonderrubrik war, so ein Einwurf quasi. Ja.
Nee, auf jeden Fall. Da ist jetzt seit Auskopplung der Single ist wirklich viel Zeit vergangen. Ich hatte jetzt aber den Eindruck, dass das Warten sich schon einigermaßen gelohnt hat. Doch, würde ich schon sagen. Und was ich total interessant finde, und das ist mir auch beim passiven Hören aufgefallen, Why She Sleeps haben einfach einen total geilen eigenen Gitarrensound, der immer wieder durchkommt. Und du hörst einen Song und hörst, dass das Why She Sleeps sind. Und das mag ich.
Ja, stimmt.
Also es ist wirklich ein, so bei der Solo-Gitarre ist einfach so ein voll eigener, also so der Why She Sleeps Gitarrensound. Und das finde ich cool.
Ja.
Auf jeden Fall. Neben einer doch ziemlich langen Liste an Releases, jetzt gestern und heute, möchte ich aber auch kurz den lieben Mike bitten, auf eine Band einzugehen, die wir schon sehr lange sehr schön finden und sehr mögen. Und die nennt sich Afi.
Afi. So hab ich sie tatsächlich ewig genannt.
Ja.
Weil ich es nicht besser wusste. Und ich wusste auch lange nicht, dass sie ja A Fire Inside eigentlich heißen.
Richtig. Richtig. Auf meinem Planungsdokument steht allerdings ganz bewusst Afi.
Afi. mit A, fünffach H und dann Phi dahinter, oder was?
Afi.
Ja.
Klingt wie Pokémon, ey.
Stimmt. Dann auch mit der Stimme, ne? Was
Afi,
kann
Afi.
Was kann Afi denn? Werdet mal kreativ.
Afi kann auf jeden Fall Ruckzuckhieb.
Und Zerschneider.
Und ich würde sagen, vielleicht auch Feuer machen, das würde doch passen.
Aber nur Lagerfeuer machen.
Glut.
Also so richtig lame einfach. Ja. Afi kann nämlich ein Lagerfeuer anmachen und Gitarre spielen am Lagerfeuer. Aber leider nicht singen, weil Afi kann einfach nur Afi sagen.
Richtiges Nidoran, ey.
Und spielt dann Wonderwall auf Gitarre und singt da drauf Afi, Afi.
Gut, dass ich vorher schon entschuldigt hast, Tilo, fürs Abschweifen.
Ja, und jetzt nehme ich mir auch maximale Narrenfreiheit raus. Sehr gut. Wow. Shoutout an Jonas und Co. Wir lieben euch. Setzt uns bitte nicht ab. Es gibt bestimmt 5 Leute, die uns immer noch witzig finden und hören wollen.
Ja, aber ey, ganz im Ernst, die aktuelle Stimmung, aktuellen, was auch immer alles da draußen passiert, von Söder versus Laschet über
Brückenlockdown,
Coronavirus und irgendwelchen Pseudo-Maßnahmen und so, da wird man doch auch nur noch Banane durch.
Was aber wichtig ist, jetzt zu wissen, lieber Mike, ja. Wie ist denn diese Platte von Api? wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, haben die auch seit langer Zeit mal eine neue Platte rausgehauen.
Ja, es ist halb richtig. Die haben nämlich am 11. Juni erst die neue Platte draußen. Die haben aber bislang von den insgesamt 11 Songs, die rauskommen werden, haben die mittlerweile schon 6 veröffentlicht. Und was ich übrigens einen sehr interessanten Move finde, dass man vorab schon das halbe Album einfach released und dazu dann halt, vor allem auch immer 2 Songs gleichzeitig. Also man kennt ja eigentlich immer so, es gibt eine neue Single, aber bei denen unter anderem ist es so, dass sie halt immer 2 Singles raushauen. Und ich glaube dazu auch jedes Mal 7 Inches verkaufen. Also vielleicht gar nicht mal so schlecht gewählt der Move in Bezug auf, wie kann man noch ein bisschen Geld verdienen, weil AFI oder AFI sicher halt auch nicht zu den Bands gehören, die
AFI,
die rich as fuck sind, sondern mit Sicherheit auch ein bisschen was dafür tun müssen. Mhm. Außer vielleicht Miss Murder, vielleicht rettet der denen auch den Arsch.
Und der war schlecht. Also
den fand ich auch nicht so geil. Ne?
Was?
Also echt?
Ja, das ist doch das ist einer doch der Emo-Hits, ja, Emo-Anthems, die man doch.
Ja, aber das ist halt das Problem. Also, AFI werden halt immer auf diesen einen Song reduziert.
Ey, und ich
dabei ist das bei weitem nicht annähernd einer der besten. Nicht annähernd.
Nee, ich finde den eigentlich auch ziemlich öde. Da muss ich. Schlafi!
Ja,
Klasse.
Ja, ja, 6 Songs. Ich finde sie sehr interessant. Es gibt relativ viel Verschiedenes zu hören, von Post-Punk über so. Also es klingt sehr 80s, 90s Emo meet The Cure like. Und ich finde es ganz geil, muss ich sagen. Also ich würde vor allen Dingen den Song Dulceria oder so, der ist relativ, also von den 6, einer der neuesten, würde ich empfehlen.
Diarrhea.
Diarrhea. Weil der nämlich eine ganz interessante Soundwand aufbaut. Den muss man definitiv mit einer guten Anlage hören und das einfach mal laufen lassen und dann so verstehen, was da passiert. Das ist völlig, völlig verrückt. Und Twisted Tongues, einer der bisher geilsten Songs des Jahres.
Hands. Ah, krass. Das ist eine Ansage. Aber was du jetzt beschrieben hast, klingt für mich so ein bisschen danach, beziehungsweise gibt mir so ein bisschen Hoffnung nach so einem gewissen Sing the Sorrow Spirit.
Es ist auf jeden Fall weniger Post-Hardcore-like, muss man schon zugeben. Also wer da jetzt irgendwie die guten alten, ich meine, die kommen ja aus dem Hardcore-Punk. Das, was die ursprünglich gemacht haben, ist ja ganz woanders. Aber ich weiß ich nicht, die sind halt auch älter geworden. Also der Davey Havok, der ja auch ein richtig cooler Typ
Moment,
ist, wie ich finde.
Moment. Dein Nachname ist Havok?
Ja.
Also sein realer Nachname ist Havok?
Ob das jetzt sein realer ist oder ob das sein Künstlername ist. Ich versuche das parallel zu googeln. Ja, tatsächlich. Nee, David Payton Marchant. Ganz interessanter Typ. Übrigens auch einer, der wahrscheinlich für seine Zeit 10 Jahre zu früh war, wenn wir jetzt mal einen Blick auf die ganzen Gender-Geschichten gehen, weil das nämlich damals schon relativ kontrovers war, also diese Single-Sorrow-Zeit.
Ja, das stimmt.
Die ja aufgetreten ist und so.
Ja, es war schon sehr polarisierend damals. Hat aber dann doch vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit bekommen, ne? Also
ja, weil
so,
die halt
so jetzt big auch sind nicht. Die ja einfach nicht geworden. Nee, absolut nicht. Aber ja, klar, die müssten jetzt auch schon ein gutes mittleres Alter erreicht haben.
Ja, wenn die Anfang der 90er angefangen haben mit der Band, ja. Ist ja auch jetzt schon.
Dann sind die jetzt alle so Hauttyp Lederjacke.
Die sind auf jeden Fall Hauttyp 45 Jahre alt, wie ich gerade sehe.
Ah ja, okay.
Ja. Das nächste Mal beim Kosmetiker, welchen Hauttyp haben sie? 45?
Ja, 45 Jahre.
Was denn? Ja, Jahre.
Also ich hab Afi in den letzten Jahren irgendwie völlig aus den Augen verloren, muss ich gestehen. Aber ich werde irgendwie auf ewig eine tiefe Verbundenheit zu dieser Band haben, denn die hat mir so ein bisschen die Tür geöffnet in die Musik, die ich schon bis heute noch höre. Mhm. Also allen voraus auf jeden Fall The Leaving Song Part 2, den mir mein damaliger Gitarrist irgendwann mal gezeigt hat, bei zu viel Bier. Aber an den Song konnte ich mich am nächsten Tag erinnern. Und bis heute ist es echt so, dass wenn ich den höre, und den habe ich jetzt vor kurzem auch mal wieder gehört, nach langer Zeit.
Der war sogar in unserer Playliste.
Ja,
guck mal. Empfohlen, weil der so ein lustiges Video hat, wo sie irgendwie...
Ja.
Mit der Mucke, so voll so entspannte, eigentlich relativ ruhige Mucke, aber dann geht irgendwie vor der Bühne voll die Cuts ab, wo sie dich da aufs Maul hauen im Pit und so eine Scheiße.
Ach so, ja. Ja, auf jeden Fall ist es schon so, dass... wenn ich den höre, wieder voll in dieser Situation auch bin. So in diesem Jugendzimmer und voll in der Szene irgendwie wieder drin bin. Und das finde ich total krass, dass Songs das so mit einem machen können irgendwie. Also einen auch so zurückwerfen in so Erinnerungen einfach. Finde ich total schön. Und ich möchte damit, bevor wir aber noch einen kleinen Ausflug machen, der mir total wichtig ist aus humoristischen Gründen, möchte ich doch jetzt schon mal unseren HörerInnen ganz kurz sagen, worum es heute gehen soll. Nämlich soll es darum gehen, was so unter dem Begriff musikalische Identität verstanden werden könnte. Wir haben den so ein bisschen konstruiert, ne, mehr oder weniger zufällig und dynamisch, aber irgendwie haben wir dann ja, glaube ich, auch alle drei gemerkt, dass der totale Tragweite hat, dieser Begriff.
Ja.
Und dass wir, glaube ich, auf jeden Fall, und ich spreche da jetzt einfach auch mal für unsere HörerInnen, also die Leute, die sich musikalisch einfach so in unserem Morcore-Spektrum bewegen, dass wir halt Leute sind, die, wenn sie gefragt werden, was sie für Mucke hören, eben nicht sagen, ja, alles oder Charts oder so, sondern Musik einfach einen unfassbar großen Stellenwert in unserem Leben hat. Und auch einfach zu einem großen Teil sicherlich auch unsere Identität geformt hat. Und wir wollen uns heute mal so ein bisschen auf den Weg machen, zu schauen, was sind denn unsere musikalischen Identitäten und wie haben die sich geformt? Also was waren so unsere Einstiegsdrogen, nenne ich jetzt mal, an Bands oder an Songs, so wie jetzt bei mir Afi zum Beispiel. Und da nehme ich auch schon mal vorweg, dass ich konsequent Afi durchziehen werde jetzt die nächste Stunde. Es wird euch immer wieder überraschen, Leute. Jetzt hab ich mich selber rausgebracht. Ganz stark. Naja, wir haben das auf jeden Fall jetzt so arbeitstiteltechnisch Identity Charts getauft, denn in unserer Gesellschaft und in vielen anderen wird die Identität einer Person über einen Ausweis festgestellt, die sogenannte Identity Card. Und weil wir ja alle richtige Wortwitzmonster sind, haben wir zur Feststellung der musikalischen Identität den Begriff der Identity Charts entwickelt und werden ihn jetzt im Laufe dieser Folge etablieren. Und ab Mittwoch werden alle Leute nur noch über Identity Charts reden.
Ich hoffe doch.
Und,
Cause it's a fucking movement, bitch.
Ja, it's a movement. Bam! Bam! Bam!
Bumm! Also, wenn wir heute kein Snippet finden, dann weiß ich auch nicht, ey. Ja. Dann lege ich mich schlafi.
Schlafi.
Oh, okay, sorry, Leute. Vorher, bevor wir da jetzt voll einsteigen, haben wir, und da freue ich mich sehr drüber, weil ich das immer witzig finde, endlich wieder eine Choreosität. genauer genommen hat der Lin eine Choreosität für uns mitgebracht. Und ja, lieber Lin, stell sie uns bitte vor.
Okay.
Auf geht's.
Auf geht's. Wir gehen in meine persönliche Königsdisziplin.
Schakka, Lin, auf geht's.
Schakka. Ich gehe in meine persönliche Königsdisziplin, nämlich das sich über teure Sachen beschweren. An dieser Stelle möchte ich mich schon mal bei meinen beiden Freunden, Kollegen Kevin und Linda entschuldigen. Die können es nicht mehr hören, wenn ich mich über teure Modeklamotten aufrede. Aber jetzt, in dieser Folge, mache ich es einfach mal, weil sie können mir nicht dazwischenreden und mich mundtot machen. Vorab mal so eine Frage an euch Jungs. Was ist so das Teuerste, was ihr euch an Merch mal gegönnt habt?
Das haben wir, die Frage hatten wir doch schon mal, oder?
Die hatten wir definitiv. Ja, die hatten wir schon mal
bei ja, unserer Merch-Folge. Dann sagt's noch mal. Ist mir egal.
Ich weiß nicht mehr, was ich in der letzten Folge gelogen habe, aber ich glaube, es war Geschenkpapier.
Geschenkpapier, okay.
Für 2,20 Mark.
Nee, irgendwie, keine Ahnung, ein Hoodie für ein Fuffi oder so.
Okay, Mike, wie sieht's bei dir aus? Du bist ja auch...
Ja, same. Ich glaube aber sogar weniger. Okay. Also ich bin halt knauserig, muss ich sagen.
Ah, okay. Gut, kennt ihr denn beide das französische Luxusmodelabel Balenciaga?
Ja.
Ja, sagt euch das was? Also ich bin ja voll im Rap-Game drinne, gerade im deutschen Rap-Game, und das ist ja da ein wiederkehrender Begriff. Das französische Luxusmodelabel Balenciaga hat eine Kooperation mit Rammstein zusammen.
Das liegt ja völlig auf der Hand.
Völlig auf der Hand, ist auch überhaupt total seltsam. Überhaupt nicht seltsam. Das hat den Hintergrund. Der Chefdesigner dieses Modelabels, der liebe Demna Gvasalia, ich hoffe, das war richtig, der Kollege aus...
Genau so heißt er.
Ja, der heißt wirklich so. Ich hab's mir aufgeschrieben, no joke. Der kommt aus Georgien.
Wie heißt der, sag nochmal?
Demna Du Arsch. Demna Gvasalia aus Gesundheit. Georgien ist Chefdesigner von Balenciaga und ist anscheinend ein auch sehr musikaffiner Mensch, der sich zumindest sehr viel mit seiner Musik auseinandersetzt, ne? Hin zu unserem heutigen Hauptthema. Und ja, der hat, Balenciaga kam wohl auf die glorreiche Idee, ey, wir müssen uns auch irgendwie auf eine Streaming-Plattform bringen. Warum jetzt ein Modelabel irgendwie auf eine Streaming-Plattform sein muss, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie einen offiziellen Account bei Apple's Music, diesem Streaming-Ding von Apple halt. Und dort hat der liebe Demna, ich den Nachnamen jetzt nicht nochmal aussprechen, quasi eine persönliche Playlist erschaffen. Und im Zuge dieser Playlist hatte er halt verschiedene Künstler für eine Kooperation oder in dieser Playlist halt angefragt. Darunter sind unter anderem Künstler wie Marilyn Manson, The Cure, Nine Inch Nails, Muse und halt auch Rammstein. Das sind jetzt die Rocktitel in der Playlist. Es sind auch so Sachen wie Cardi B, Kanye West. Also es ist eine ganz abstruse Sache. Kann man mögen, wenn man relativ offen ist. Kann aber auch total nervig sein, wenn man immer wieder zwischen den Genres springt. Und aus dieser Kooperation hat der liebe Demna gesagt, boah, hab Bock auch irgendwie Mode rauszumachen, so. Und das Ganze gipfelte dann jetzt im Endeffekt in einer Mini-Kollektion. Das ist kein Merchandise, eine Mini-Kollektion im Merchandise-Look. Und diese Mini-Kollektion im Merchandise-Look beinhaltet halt quasi Hoodies, T-Shirts, eine Bauchtasche, ein Cappy, ein knöchellanger Regenmantel aus Vollpolyester, ein Rucksack und ein Crop-Hoodie. Ein Crop-Hoodie, das ist quasi, Thilo, das wäre quasi für dich speziell, der hört einfach vorm Bauchnabel auf.
War das eine Jera-Anspielung?
Vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall halt eine richtig tolle Mini-Kollektion. Das Ding ist schon längst ausverkauft. Das kannst du, glaube ich, gar nicht mehr kaufen. Ich glaube, du kannst nur diesen komischen, usseligen, knöchellangen Regenmantel bestellen. Also, sieht wirklich sehr lächerlich aus. Alle oder bis auf den Regenmantel, alle Teile dieser Kollektion haben quasi ein bestimmtes Bild von Rammstein drauf mit dem Bandschriftzug darüber. Die Band hat auf dem Bild quasi alle Anzüge an und dann so digital verunstaltete Gesichter. Dieses Porträt wurde 98 schon erstellt. Das war zu dem Zeitpunkt, wo sie, glaube ich, oh, war das Sonne oder um den Dreh? Also irgendwo in den 90ern, Ende der 90er wurde das auf jeden Fall erstellt von dem Künstler Gottfried Heinwein. Und Ja, jetzt überlegt mal, was glaubt ihr denn, was kostet so ein T-Shirt bei denen?
Weil ein T-Shirt?
Ein T-Shirt, ja.
130 Euro.
Ja, okay, Mike, was sagst du?
Ja, ich weiß es ja schon.
Ach, du weißt es schon.
Die ganze Zeit, ja,
okay, dann
ich sitze hier die ganze Zeit und denke so, oh.
Okay, pass auf, dann sag nix. Thilo, dann machen wir noch eine andere Abfrage. Was glaubst du denn kostet die Bauchtasche bei denen?
Von Ramsch. 130 Euro.
Du bist 260 Mark.
Du bist langweilig. Ja, okay, machen wir 130. Ja, ist leider noch ein gutes Stück bis dahin. Das T-Shirt kostet 495 Euro.
Easy.
Pass auf, die Bauchtasche kostet 650 Euro.
Easy.
Der Rucksack, also wirklich ein normaler Rucksack, halt auch mit dem Rammstein-Logo drauf, kostet 995 Euro. Und
was?
Ja, und pass auf. Der Regenmantel, dieser pottenhässliche, das ist, also ihr müsst euch vorstellen, das ist wie so ein Windbreaker, das ist einfach nur Plastikstoff, ne? Das ist nichts irgendwie Schickes mit Innenfutter oder so, das ist einfach nur ein knöchellanger Regenmantel. Kostet einfach 1790 Euro.
Und der Scheiß ist ausverkauft.
Den kannst du noch vorbestellen, den Regenmantel. Der Rest
ist. Ach so, ja, geil.
Der Rest ist komplett ausverkauft. No joke. Alles weg.
Dann lass mal zusammenwerfen und den kaufen.
Ja. Übrigens, Thilo, wenn du ein Schnäppchenjäger sein möchtest, der Crop Hoodie kostet nur 695 Euro. Das sind 100 Euro weniger als der normale Hoodie. Quasi das Stückchen bis zum Bauch kostet dich 100 Euro. Also hätte ich 100 Euro kosten.
Also, das finde ich so fair, da packe ich freiwillig noch ein Zwacko drauf. Hör mal.
Es ist halt wirklich lächerlich. Man muss jetzt überlegen, an wen geht das? Wer ist da die Zielgruppe, finde ich immer? Balenciaga ist halt so ein richtiges, also wie gesagt, ich reg mich halt über solche Preise auf, weil ich als Musikfan denke, warum macht Rammstein das? Ich denke, das ist mehr ein PR-Gag, aber es ist halt, ja.
Also ich habe mich damit im Vorfeld extra nicht befasst, weil ich mich ein bisschen überraschen lassen wollte von dir mit dieser Kuriosität.
Ja.
Aber ich habe ein Zitat gefunden, mit dem ich die ganze Sache gerne kommentieren würde abschließend. Und zwar vom Hamburger Rapper Disaster. Den habe ich auch damals auch schon mal drüber gesprochen. Der hat auch ein neues Album raus, Deutscher Oktober, was ich auch ein paar Mal gehört habe jetzt schon. Auf jeden Fall widmet er sich in dem Intro des Albums so der Rap-Szene und diesem ganzen auf dicke Hose machen. Und er ist generell sehr antikapitalistisch eingestellt. Und ja, in diesem Intro findet sich die tolle Zeile: Dein Balenciaga-Pulli ist mir egal, du Dulli.
Ja, geil. Ja, das trifft. Kannst du in Crop-Hoodie ändern.
Und die fand ich so schön, dass ich mir dachte, damit können wir das abschließen.
Dein Balenciaga-Crop-Hoodie ist mir egal, du Lulli.
Du Dulli.
Du Dulli. Lulli geht auch.
Ja.
Ja. Affi, das war meine Kuriosität. Sündhaft teures Merch.
Oh, wir nehmen jetzt Affi immer so als Cut, wenn wir einen Sprung machen zu was Neuem. Also, Pause. Affi. Mike.
Yes, man.
Welche Genres oder welche Bands bilden deine musikalische Identität?
Oh. Das ist leider gar nicht mal so einfach zu beantworten. Die Frage ist halt, welcher Teil von meiner Persönlichkeit und welche Zeit vor allen Dingen.
Also lass mich die Frage umformulieren.
Gerne.
Welches Genre ist das, was dich irgendwie damals am meisten gekickt hat und bis heute einfach auch den größten Bestand hat in deinen Identity-Charts?
Also ich muss da leider ehrlich sein, auch wenn das wahrscheinlich sehr verpönt und sehr verschrien bei der elitären Zuhörerschaft, die wir zum Glück hoffentlich nicht haben. Ich bin tatsächlich ziemliches New Metal Kid. Wenn ich zurückdenke an die Zeit, nachdem ich die ganzen Bravo-Hits meiner Eltern durchgesuchtet habe, und ich glaube, mit 6 Jahren habe ich schon meine eigenen Mixtapes ja gemacht mit dem Kassettenrekorder meiner Mom. Danach kam halt irgendwann diese krass geile MTV-Zeit, wo dann halt Linkin Park und Limp Bizkit und so mittags liefen bei MTV Select. Und ich muss da um die Also ich muss da irgendwie 9 oder so gewesen sein. 9 oder 10, das war ja die Zeit, wo Hybrid Theory und Infest und Chocolate Starfish und so rauskam. Und ich habe noch vor Augen, wie ich One Step Closer von Linkin Park gehört habe.
Hast du das auch das erste Mal mit dem Video gesehen?
Ja, klar. Boah. Und ich hab das gesehen und ich dachte, wow, okay, geil, finde ich geil. Und ich habe aber auch.
Aber ich fand's auch ein bisschen gruselig irgendwie.
Total, aber das war das, was mich ja auch irgendwie abgeholt hat. Und das finde ich auch, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke. Also ich war irgendwie so, also ich bin in meinem Leben schon öfters mal umgezogen, muss ich sagen. Und ich habe ungefähr vor Augen, was ich wann so für Kassetten oder CD-Player hatte und so und in welchen Zimmern ich gesessen habe, wenn ich halt gewisse Musik gehört habe. Deswegen kann ich das immer sehr gut einteilen. Und nachdem ich meine erste CD, Ricky Martin, The Cup of Life, 1998, das war der Titeltrack der Fußballweltmeisterschaft 1998,
hammergeil,
bekommen habe. Mit meinem ersten CD-Player, danach ging es relativ schnell in härtere Sachen, da ich in der Familie dann doch diesen ominösen Onkel oder diese ominöse Cousine hatte, die einem dann irgendwelche gebrannten CDs zugesteckt hat. Und da waren dann halt aber so schnell auch so Sachen wie halt Incubus, Morning View zum Beispiel bei oder halt irgendwie Marshall Mathers LP von Eminem und so. Und das sind halt alle so Sachen, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, auch halt Linkin Park, Limp Bizkit und so, die waren nicht unbedingt geeignet für mein Alter. Also alleine Chocolate Starfish, ne, mit Hotdog, wie oft da Fuck gesagt wird. Weiß nicht, ob ein 9-Jähriger das schon so konsumieren sollte, aber ich hab's getan. Deswegen bin ich das verdorbene Kind, das ich heute bin.
Das schwarze Schaf der Familie Krause.
Du bist doch der absolute Schwiegersohn-Typ.
Ja. Ich bin aber auch halt, ich hab ganz viele Cousins und alle haben halt auch irgendwie voll Musik gehört. Ich habe einen Cousin gehabt, der, als ich in dem Alter war, halt so mit krass langen Haaren unterwegs war. Mhm. Und immer wenn ich mit meiner Mom da mittags irgendwie zu Besuch war, habe ich den gehört, wie er oben halt krass laut E-Gitarre gespielt hat, weil er eine Band hatte. Und ich habe das damals halt nicht gecheckt, aber der ging halt voll auf Metallica, Guns N' Roses und so ab. Und da hatte ich, glaube ich, dann auch schon die ersten Berührungspunkte mit etwas härterer Musik als vielleicht Pur oder Phil Collins, was halt bei uns im Elternhaus oder bei mir im Elternhaus halt viel lief.
Mike, komm mit mir ins Abenteuerland, bitte.
Richtig.
Ja, du kannst aber auch deine eigene Reise da machen.
Ja.
immer wenn das Stichwort Pur fällt, frage ich mich übrigens, wo all die Indianer hin sind.
Ja.
Ey, den habe ich geliebt damals. Ich habe den geliebt, den Song.
Ich hatte auch eine hier so eine überspielte Pur-Kassette. Also, ne? Und die habe ich gerne gehört, während ich Lego gebaut habe. Habe ich mir mein Abenteuerland aus Lego gebaut und Pur gehört.
Schnell, nennen Sie einen Satz, der mehr 90er ist. Eine überspielte Pur-Kassette.
Und dabei habe ich Frufo gegessen.
Junge. Aber habt ihr das
nicht? Und das ist meine musikalische Identität bis heute.
Also so Alben oder CDs oder wie auch immer aus eurer ganz frühen Kindheit, weil das irgendwie von euren Eltern oder wem auch immer halt, weil ihr das so mitbekommen habt, auch wenn das so ultra guilty pleasures sind, dass ihr das heutzutage halt trotzdem noch irgendwie geil findet oder euch das zumindest emotional total packen kann.
Es gibt so einen, ich weiß den Titel nicht, aber es gibt so einen Song von Gloria Estefan, den hat meine Mom immer beim Putzen gehört.
Boah, Conga.
Und das, ja, Mann, ja! und aber wirklich jedes Mal so. Und ist wirklich, ich glaube, wenn du diesen Song anmachen würdest, ich würde den drei Tage nicht loswerden und ich würde sofort anfangen zu putzen.
Ich hoffe, du willst dir auch so einen Obstkorb auf den Kopf setzen und dabei rumtanzen.
Oh, ey, aber das ist richtig krass, ne? Das ist richtig, also es ist jetzt kein Teil meiner musikalischen Identität, aber es ist schon verrückt auch wieder, wie ein sowas dann prägt, ne? Und wieder bin ich hab komplett das vor Augen wieder, ne? Das ist super.
Bei mir ist es tatsächlich, mein Vater war auch
pur. Ich hab dich gar nicht gefragt.
Ja, es ist mir egal, ich lade mich jetzt selber ein, weil ich hier nicht zu Wort komme.
Das ist meine Sendung! Mann.
Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei meinem...
Ich hätte dich jetzt gefragt.
Ja, natürlich. Sorry. Aber ich kam dir jetzt vor. Mein Vater war auch Pur-Fan, tatsächlich. Ich hasse bis heute den Pur-Hit-Mix. Boah, ich krieg's kalte Kotzen, wenn ich auf
irgendwie. Ey, wenn du am Niederrhein aufwächst, dann gehört das
Mike, in deinem, Mike, ich bin Veranstaltungstechniker, ich gehe auf Schützenfeste. Bitte.
Boah, scheiße,
bitte.
Yo, ey. Boah, wirklich, du armer Kerl, ey.
Das, ne, wenn's die Coverband nicht spielt, läuft's zumindest in der Pause zwischendurch.
Leni,
ich bin
du
auch,
hast
ich,
es oft nicht leicht.
Ich kann auch überhaupt keinen Disco Fox. Ich möchte auch keinen Disco Fox tanzen. Ich hasse Disco Fox.
Nee, zu Recht.
Ich kann Disco Fox
tanzen. Ja, das habe ich mir fast gedacht, Mike. Ich bin nicht überrascht. Nein, aber mein Vater war
ganz
auch,
ehrlich, ey.
Ja?
Nee. Sorry, Leni.
Ganz ehrlich,
warte, nee. Nee. Ganz einfach. Pur war auch so ein Ding. Was mein Vater aber auch viel gehört hat, war so ein 70s Funk. So Earth, Wind and Fire, Cool
geil,
and
Gay. Geil.
Junge, September vom Earth, Wind and Fire, mal ganz abseits vom Meme, ja. Das ist ja, war ja auch eine Zeit lang ein richtiger Meme-Song. Es gibt wohl keinen Song, der mich so beruhigt wie dieser Song. Das ist unglaublich, wirklich. Ich kann Tobsuchtsanfälle haben. Wenn der läuft, geht's mir sofort besser. Keine Ahnung warum, vielleicht ist es dieses Ultra, das ist so, ne, das, ich muss jetzt mal ein bisschen musikmäßig abnörden, aber der hat so einen butterweichen Sound einfach. Boah, da kannst du dir mit Brötchen schmieren quasi mit dem Ding. Das ist so geil, diese Bassline und es ist überhaupt nicht aufregend, das ist einfach nur gute Laune, total entspannt und bis heute immer noch. Mhm. Und dann natürlich die Kelle Family, da können aber meine Eltern weniger für, ich fand einfach nur cool, dass sie alle lange Haare hatten.
Geil.
Ah ja.
Ja.
Ich hatte eine Kassette früher.
Von
denen? Ich hatte sehr viele Kassetten früher. Bitte?
Von den Kelle Family oder was?
Nee. Aber ich hatte so, das war in der Zeit vor meinem ersten Umzug. Das heißt, ich muss allerhöchstens 7 Jahre alt gewesen sein. Aber es gab eine Kassette, die habe ich immer gehört. Ich weiß auch nicht, wo die herkommt. Aber da war Crash Boom Bang von Roxette drauf. Mhm. Mega geil, das so. Und kennt ihr noch Catcher Goo Goo? Mit Boah. Too Shy.
Das sagt mir irgendwas, nee. Aber ich glaube, wenn ich das ist so, höre, ja, aber ich.
Das ist der ultimative 80s-Song. Das, also, und dann halt aber auch so Phil Collins-Sachen.
Boah,
also quasi alles, was so diese ich sag mal, irgendwie wavige 80er-Mucke. Deswegen gehe ich da halt heute immer noch total steil drauf. Also ich höre das so gerne noch, aber das erinnert mich dann halt immer an so Kindheitsgeschichten, wie ich dann halt irgendwie im Zimmer gesessen habe und mein Abenteuerland aus Lego gebaut habe. Das habe ich nämlich auch gemacht. Aber das sind so geil, also irgendwie, ich höre den Song und bin sofort wieder in der Zeit zurück und das ist schön. Und ich glaube, das ist nicht schlecht, dass ich das so habe.
Kann es sein, dass wir uns unbewusst dann für Musik entschieden haben, in der wir angeschrien werden, weil es uns so unangenehm war, den ganzen Tag Earth, Wind and Fire und Pur zu hören?
Ja, pass auf, das lustigerweise.
War das nicht true? Also, wie kommt dann, wenn wir jetzt so ja völlig romantisch in diesen Erinnerungen schwelgen, was ist dann passiert, dass es bei uns so bergab ging musikalisch?
Ja, das ist eine super Frage, echt.
Lin, und die würde ich gerne
ich brenne darauf.
An dich richten. Ja, was ist da passiert, Lin? Also, was hat dich da hingebracht und vielleicht wer oder welche Situation?
Wir fangen jetzt ganz traurig an. Also, ich bin ein Kind gewesen, was jetzt nicht gerade das Beliebteste war. Ich denke, da können wir uns bei alle so ein bisschen drin identifizieren, auch die Hörer, die das, die Mucke hören. Ich war tatsächlich doch relativ außenseitermäßig unterwegs, hatte ein paar Freunde, die aber halt auch so außenseitermäßig unterwegs waren. Und ich sag mal, Hänseleien und Mobbing und sowas waren mir halt nicht fremd. Ich bin jetzt auch kein Strich in der Landschaft. Ne? Ich bin gut im Saft, sage ich jetzt einfach mal. Und das war ich damals auch schon. Und irgendwo sucht man halt ein Ventil. Und ich habe das, glaube ich, in der Linkin Park-Folge schon mal erwähnt gehabt. Meine erste CD, die ich mir damals vom eigenen gekauft habe, war Meteora von Linkin Park. Mhm. Und warum auch immer, mein langes Bestreben kann man das nennen. Ich habe ganz lange Zeit immer ich brauchte immer härtere Mucke. Ich brauchte immer aggressivere Musik. Weil ich habe irgendwann gemerkt, dass mich das für mich irgendwie berührt hat. Das hat mich irgendwie mitgenommen. So. Ich konnte mich damit erholen. Ich konnte damit so ein bisschen meine Gedanken ordnen. Auch wenn die Musik immer brachialer wurde, konnte ich aber immer mehr auch mit mir selber da im Reinen werden. So. Und habe dann darüber mein Ventil gefunden quasi, was ich gebraucht habe einfach. Und das ist tatsächlich wirklich, also ich habe ja, anders als ihr, habe ich ja keine MySpace-Phase oder so gehabt oder Emo-Phase. Bei mir war das ja am Anfang so, Linkin Park, dann klar, so dann kommt auf einmal so Metallica und dann bist du irgendwann 16 oder 18, darfst du die erste zum ersten Mal in die Rockdisse dann im Dorf, so dann läuft dann da auch noch so ein bisschen Disturbed und Five Finger Death Punch und Bullet for My Valentine, halt so diese mainstreamigeren oder diese typischen Einstiegsdrogen, was Rock und Metal angeht einfach. Und das war mir aber nie genug. Ich wollte halt irgendwann nach dem immer mehr schreien. So, weißt du, so Disturbed, so mir hat das nicht gereicht, so am Anfang von The
Sickness. Aber ist ja schon so ein bisschen wie so eine Drogenabhängigkeit. Ey, voll. Ne?
Es wurde immer man schlimmer.
Man braucht irgendwie immer mehr oder immer härteren Stoff, um Drupp zu bleiben.
So. Absolut, weil es ja auch ein totaler Adrenalinrausch ist, so eine Musik. Wenn du das nicht kennst, aber auch nicht sofort davon irgendwie angewidert oder abgewendet worden bist, weil du dann doch irgendwie klarkommst, ist das total aufregend und interessant. Und für mich war das immer so, ich brauche halt, wie gesagt, doch was Härteres. Dann bist du irgendwann im Metalcore gewesen, weil das dann irgendwie dann da Trend war, eine lokale Metalcore, Post-Hardcore-Bands und sowas. Und dann, ja, okay, aber dann reicht mir irgendwann das auch nicht. Ich will mehr Geschrei, so, weißt du? Wenn man das mal so bildlich darstellen möchte, wenn du jetzt zum Beispiel One Step Closer hast, ja, von Linkin Park, der ist schon für einen Linkin Park Song schon aggressiv, aber er hat halt ruhige Stellen. Und diese ruhigen Stellen haben mich irgendwann gestört. Ich wollte halt mehr auf die Fresse. Und das kam halt immer mehr und dann bist du dann Metalcore irgendwann, also erstmal Post-Hardcore, dann ein bisschen Metalcore, ne, so Killswitch Engage und As I Lie Dying und irgendwann kommt dann Deathcore, das war dann auch irgendwie voll geil, dann hast du irgendwann dann Whitechapel, das war glaube ich meine erste Deathcore-Band, die ich gehört habe, Whitechapel sofort, und dann war ja das Murder und ne, so geht's dann, mittlerweile habe ich eigentlich gar kein Ende mehr, was extrem angeht. Solange es eine halbwegs nachvollziehbare Songstruktur hat, bin ich eigentlich schon drin. Ja, und mittlerweile, ich würde sagen, bin ich am Ende angekommen dieser Reise nach Hart, weil ich jetzt wieder in die andere Richtung schlage und K-Pop höre und Deutsch-Hip-Hop und
so. Ja. Aber ist ja auch ein interessantes Phänomen, ne, dass man dann irgendwann, also ich, bei mir war das auch ganz ähnlich, ne, dass, also erstmal war es total aufregend, auf einmal Musik zu hören, wo dann mal so ein Schrei kommt irgendwie, ne? So, weiß ich nicht, in der Bridge vorm letzten Chorus. Wird dann mal geschrien, so. Und das als Phänomen war ja schon krass. So, und dann, weiß ich nicht, geht's dann irgendwann dahin, dass du dann Songs hörst, da werden die Strophen durchgeschautet, aber du hast halt immer noch irgendwie eine clean Bridge und eine clean Hook. Und irgendwann wird auch das alles durch Geschrei ersetzt, so. Und irgendwann ist so ein Song, wo eine clean Stelle drin ist, einfach schon soft.
Ja,
so.
Ja.
Und irgendwann willst du nur noch angeschrien werden. Also das, die Entwicklung habe ich irgendwie auch durchgemacht. Man brauchte irgendwie was Krasseres dann, ne?
Ja. So. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt so New Metal hattest damals, ja, was auch für mich auch ganz, ich habe ja auch Linkin Park, Limp Bizkit und all diesen Quatsch halt irgendwann mal gehört. Da hast du ja immer diese Reihenfolge, die Strophen und Bridges waren immer so ein bisschen, oder die Strophen waren immer so ein bisschen ruhiger, so ein bisschen angenehmer. Die Bridges waren immer so der Aufbau zum Explodieren und der Chorus war halt so, bam, voll auf die Fresse, so, weißt du? So, jetzt reißt mal alles rüber. Und irgendwie war es dann beim ganzen Chor-Zeug, also Metalcore, Post-Hardcore, war es dann genau andersherum. Da wurde dann irgendwie in der Strophe die ganze Zeit durchgeschrien und du wurdest halt die ganze Zeit belagert von diesen harschen Tönen, sag ich jetzt einfach nur damit du im Chorus wieder so diesen aufgehenden Moment hattest, wo einfach mal wieder normal läuft. Und das fand ich auch immer total interessant, dass man halt dann irgendwann sagt, okay, ich brauche noch mehr. Mir reicht das jetzt nicht, wenn 80% des Songs geschrien wird, ich brauche jetzt 100%. So, ne?
Ja, aber das finde ich immer das Schöne irgendwie an der Musikrichtung, die wir dann doch, also jetzt ohne über irgendwelche Subgenres reden zu wollen, ich sage jetzt mal das große Ganze, ne? Da ist ja schon, finde ich, die Überschneidung der verschiedenen Genres in diesem Spektrum, dass wir das alles einfach unglaublich aktiv konsumiert haben. Also da ja wirklich völlig drin aufgegangen. Also das jetzt so vom ästhetischen Erlebnis Musik zu hören, so, das war ja so krass einfach.
Ja, voll.
Und das konnte mir auch irgendwie in meiner Jugend keine andere Musik ansatzweise so bieten. Und das fand ich faszinierend, ne? Und das finde ich auch bis heute, also bis heute sage ich, dass es für mich keine Musikrichtung gibt, die ehrlichere Emotionen transportiert, als die Musik, die wir irgendwie alle hören. So. Also diese Schreimusik, diese Satansmusik.
Scrimo. Hier, oder Heavy Metal.
Heavy Metal, schrecklich. Satan. Mike,
Bitte.
Würdest du das auch unterschreiben? Also hast du auch immer mehr Kick gebraucht? Immer härteren Stoff? Oder wie hat sich das bei dir entwickelt?
Ich bin gerade mal im Kopf so ein bisschen meine musikalischen Wege durchgegangen und auch warum ich vieles irgendwie gehört habe oder so. Und ich glaube, ich habe das ja schon mal in der einen oder anderen Folge angerissen. Ich bin ja groß geworden am Niederrhein in einem relativ katholischen Ort. Und da ist halt, wenn man so will, eigentlich die heile Welt noch immer. Und damals halt irgendwie gefühlt noch schlimmer. Und ich war auf der Realschule und das ist so ein Schulzentrum gewesen, wo halt die Realschule neben der Hauptschule und neben dem Gymnasium war. Und ich hatte irgendwie relativ schnell das... Also ich weiß nicht, ob das real war, aber ich hatte das Gefühl, dass halt so diese Gymnasiasten, das waren wie in so College-Filmen, also so US-College-Filmen, das sind halt so die coolen Kids gewesen, so die
Football-Spieler,
und
so. Ja.
Genau. Die Chats. Und die, ja genau, und die Hauptschüler waren halt irgendwie dann doch auch die, also jetzt nicht so, nicht alle natürlich, aber es waren halt sehr viele.
Doch, alle.
Nein, aber die dann halt auch relativ früh dann auch geraucht haben und Quatsch gemacht haben und ziemlich assi halt auch waren. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass auch die alle irgendwie ihre Mucke so gehört haben. Also die Gymnasiasten waren dann so tendenziell für mich so die einfach die Charts gehört haben. Und die HauptschülerInnen waren dann halt so die halt so ganz viel Assi-Rap und so und alles konsumiert haben. Und ich konnte mich mit beiden so gar nicht anfreunden. Mhm. Ich war aber halt in so einem Freundeskreis auch schnell, die halt auch alle so ein bisschen Gitarrenmusik, aber dann halt so Chili Peppers und so, was halt irgendwie Anfang der 2000er halt auch relativ groß war und auch viel im Radio kam. Dann hat mein bester Freund immer noch, aber seit früher Kindheit schon, der kam dann immer mal wieder auch mit so Sachen wie Silverstein und so um die Ecke. Das waren quasi so die ersten Sachen parallel halt auch so zu Bullet for My Valentine. Das ist halt auch schon nach der ganzen New Metal Peak-Phase gewesen. Also da war ich dann so 14, 15, 16, wo man auch die ersten Partys so erlebt hat. Und wir haben dann, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wir haben bei Steffen, Shoutout an Steffen, meinem besten
Shoutout
Mann.
An Steffen.
Wir haben bei ihm in der Bude gehockt so und er macht dann irgendwie so eine Mix-CD an und da war dann einfach My Heroine von Silverstein so. Und wir haben das beide so gefühlt einfach, diesen Song so. Und dann, ich weiß auch nicht, woher der das hatte, aber der hat das über andere Kumpels, hatte der halt so diese Mix-CD, da waren dann halt auch Alisana drauf.
Boah.
Und All That Remains und so. Also all diese ganzen Emo-Core, Post-Hardcore, Anfang Nuller Metalcore-Geschichten, die hat er halt auf einer CD gehabt. Und das hat mich dann halt so richtig da reingepackt. Und es gab dann halt auch Partys, wo wir halt so richtig rebelliert hatten, wo dann der DJ, entweder hat er irgendwann Last Resort gespielt und dann sind wir halt auf die Tanzfläche und haben alles kaputt gemoscht, wie so voll Spaß.
Oh einfach. Gott.
Also ja. Voll Trottel, sorry.
Leute, über die wir heute lachen würden. Auf
jeden Fall. Ja, ist so. Also das war so richtig, also wenn ich da jetzt drüber nachdenke, ne, aber das war dann halt so dieses, ja, wir sind jetzt hier auf dem Dorf, aber ihr seid halt auch alles Vollidioten, ich mag euch nicht.
Ja, und das ist unsere Mucke und die zeigen wir euch jetzt und wir zeigen euch, wie man sich dazu bewegt.
Ganz genau, so. Und wenn ich da jetzt drüber nachdenke, wie affig das einfach gewesen sein muss, wenn wir auf die Tanzfläche gesprungen sind.
Für Außenstehende sind
Violent, ja. Violent Dancing auf einer Dorfdisco zu Last Resort.
Oder auf irgendwelchen 16. Geburtstag oder
ja,
so.
Ja, und dann kam halt irgendwann tatsächlich, also wir hatten, wie gesagt, so eine gewisse Playlist von Songs, die hat sich dann auch in der Ecke so ein bisschen so rumgereicht, wo man wusste, okay, die Songs werden dann irgendwie immer gespielt und da war halt dann auch Total Immortal von Afi mit dabei. Okay. 99 rausgekommen, halt auch eher noch so diese Hardcore-Punk-Phase. Dann halt This Calling von All That Remains. Boah. Oder halt A Trio mit Right Side of the Bed. So,
ja, geil.
Das sind halt, diese Songs wurden dann random, ne, Niederrhein. 16. Geburtstag hier von Anna von der Nebenstraße, so. Und dann kommt dann der DJ an und drückt auf einmal auf den Knopf und dann läuft Atreo. Und dann kommen halt drei Typen mit schwarzen Caps umgedreht und fangen an, auf der Tanzfläche rumzumoschen.
Aber es ist halt wirklich so, ne?
Alter!
Diese Leute, oder wo wir uns heute mit dem Kopfschütteln daneben stehen, aber es ist ja auch irgendwie voll so ein so ein Ding des der Identitätsfindung eigentlich. Voll. Dass du halt unglaublich, wirklich, man kann es gar nicht ertragen eigentlich als Außenstehender, aber halt so vollkommen deine Musik halt bis auf den Tod verteidigst und auch so tust, als wäre das halt das Nonplusultra und alles andere ist halt übelster Shit und niemand hat keine Art Ahnung, was eigentlich richtige Mucke ist und ja, dieser totale Elitismus, weil das einfach so typisch ist. Man hat seinen Platz gefunden, sag ich jetzt einfach mal, ne? Man übernimmt Klamotten, Musik, ganze Kultur halt Abschnitte, Subkulturabschnitte und dann ist man aber auch so versessen drauf, wenn man gerade drin ist und man will beweisen, dass man halt dazugehört und dann ist man umso versessener halt alle von außen abzuwehren und boah, Mike, du bringst mich da auf Idee, also auf Gedanken wieder. Genau gleiche Szenen hatten wir auch bei uns auf dem Dorf oder bei uns bei den Dorfpartys und vom Jugendheim oder so, wo irgendwann dann Dorfdisco im nächsten Dorf in der Turnhalle, in der Schulturnhalle, irgendeine Ibiza-Party, ja, wo die dann irgendwie Bullshit da aufgebaut haben, mit Cocktailbar in Anführungsstrichen. Und aber jeder wusste, um 1 Uhr haut, egal welcher DJ, auf jeden Fall eine Runde Disturbed, Papa Roach, Last Resort und Killing in the Name of rein. Und dann wird ich aufs Maul gehauen. Punkt. Ja. Entweder gehst du bis dahin oder bleibst da. Aber heul nicht rum, wenn du aufs Maul bekommst, so nach dem Motto.
Aber das war aber auch zumindest bei uns so eine Zeit, wo halt auch Gitarrenmusik so weitläufig akzeptierter war und mehr gehört wurde. Also
die Smash-Hits halt auf jeden Fall.
Ja,
ne?
Also das.
So Chop Suey konntest du laufen lassen.
Genau, aber Billy Talent 2 zum Beispiel. Das hat einfach jeder gehört.
Ja,
Red Flag. Das war ein Album, das ist auf so einem Geburtstag, wurde das einfach, das erste Track wurde angemacht und dann lief das durch. So. Und am Ende Repeat einfach nochmal. Und das hat dann halt auch jeder einfach gehört und akzeptiert.
Ja, voll.
Aber ich erinnere mich da auch an so Geburtstage, da wurde irgendwann einfach so ein Duftgitarren-Contest gemacht. Ey, das kannst du dir doch heute nicht mehr reinziehen oder vorstellen. Also das würde es doch heute, also keine Ahnung, das klingt jetzt so richtig alt, ne? Aber ich finde, das sind so Geschichten, wenn du jetzt nicht gerade wirklich einen Freundeskreis von 50 Leuten hast und alle hören gerade Rockmusik, dann wird es doch solche Szenen heute einfach nicht mehr geben.
Nee, wird es auch nicht mehr. Das ist auch, die Mucke ist einfach nicht mehr so da, wie sie damals, aber du hast schon recht, das ist nicht mehr so ein. Klar, du kannst immer noch Last Resort spielen auf einer Studi-Party oder Killing in the Name of, das kommt an. Aber es ist halt, hat nicht den Stellenwert wie damals, auf keinen Fall.
Aber was bei uns halt auch sehr, sehr geil war, und das hat mich unendlich geprägt und also auch in meinen Tatendrang, mich selber aktiv wirklich dazu engagieren, war, dass die lokale Musikszene bei uns einfach auch brutal stark war und gut vernetzt war. Du hattest so viele Local Bands einfach in fucking Kevela einfach. So, das ist halt und auch im ganzen Kreis Kleve, es gab überall Locations, überall
Jutzes.
Du hattest so viele richtig gute Bands einfach. Und da das halt so ein Jugendzentrum neben dem Schulzentrum war, du hast die Leute hast du gesehen, so in der Pause morgens und freitagsabends haben die dann halt ein Konzert gezockt und du hast die einfach angehimmelt, weil du wusstest, das sind halt Leute, die hatten Bands, die sind einfach. Die sind nicht nur cool, sondern die vermitteln dir auch irgendwie was du halt total nachvollziehen kannst. Auch mit Hinblick auf so politische Orientierung. Also einfach sehr früh habe ich halt dadurch auch gemerkt, okay, Nazis finde ich halt einfach kacke. So.
Ja, genau.
Weil es da halt dann auch schon Stress gab und so. Und das hat mich so unfassbar geprägt, dass ich da halt auch wirklich mit 14, 15 oder so schon heftigst aktiv war und sehr schnell halt auch selber Mucke machen wollte und so.
Das ist ja das Lustige, sorry Tilo, wenn ich jetzt da wieder zu weit ausschweife.
Hey, alles gut.
Mike, das sind ja auch die Veranstaltungen und die Gatherings gewesen, wo wir uns kennengelernt haben.
Genau, ja.
Und du kennst die Jungs noch, aber ich glaube, du kannst das auch nachvollziehen, wenn ich das jetzt sage oder weißt das schon. Aber Tilo, es gab halt eine Band bei mir im Umkreis, die vergötter ich bis heute noch. Das sind super coole Jungs und ich immer wenn ich die sehe, freue ich mich wirklich, dass ich die getroffen habe und Drop in the Ocean, Mike. Die haben mich so geprägt, ohne Scheiße. Ne? Diese beiden, das ist eine kleine Local-Band gewesen mit 1000 Likes auf Facebook am Ende. So, und die haben irgendwann gesagt, ja, die Mucke ist halt nicht mehr unseres und wir finden da nichts mehr zu. Aber ey, diese zwei EPs, die kann ich mir heute anhören und krieg immer noch Flashbacks davon und denk so, boah, war das eine geile Zeit. Wir haben vor 2 Jahren auf dem Roderrock, haben die nochmal, oder vor einem Jahr, nee, vor 2 Jahren, ja, haben die nochmal auf dem Roderrock gespielt, weil sie quasi da früher auch gespielt haben. dann waren die so nett und haben mich mit auf bei einem Song mit auf die Bühne geholt und haben mich mitsingen lassen. Ey, ich hatte Pipi in den Augen. Ich stand auf dieser verkackten Bühne und hab davor halt jeden Song noch mitgeschrien vom Bühnenaufgang an und stehe mit denen auf der Bühne und hab Pipi in den Augen, weil das erste Mal war, dass ich mit denen das gemacht habe und wollte, keine Ahnung, es war einfach, das hat mich auch so geprägt immer noch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich die Gänsehaut eigentlich. Das ist richtig ungesund, wie ich die einfach wie so ein Fangirl anhimmel. Dabei sind das die coolsten Jungs und die chilligsten Jungs und alles super krasse Musiker immer noch heute und ach, keine Ahnung. Es ist einfach schön,
aber voll, denken, an die ganze Zeit. Ey, total. Wir hatten das halt auch. Wir waren auch echt irgendwie 17, 18 aktive Bands. So.
Oh ja, ey.
Halt auch in einer 32.000 Einwohner-Kleinstadt irgendwie. Und da war einfach jedes Wochenende in irgendeiner Kaschemme einfach auch eine Show für einen Euro Eintritt. Ja. Und irgendwie so meine besten Freunde hatten dann halt auch eine Band. Und da haben wir auch super viel gefeatured dann live, ne? Dass ich da dann irgendwie einen voll, Song mitgeschautet hab. Oder der Sänger von denen dann bei uns. Und was ich gerade ganz cool finde, ist, dass wir im Grunde noch mal so einen anderen Aspekt der Einflussfaktoren auf musikalische Identität damit aufgemacht haben. Nämlich halt gar nicht so, ich habe das im Vornherein eigentlich nur über so bigge Bands, die uns irgendwie beeinflusst haben, gedacht, ne? Und jetzt kristallisiert sich heraus, wie krass so dieses eigene Musikmachen und die lokale Musikszene einen unter Umständen einfach geprägt hat, ne? Also
man kann halten,
in unseren Fällen ja auf jeden Fall.
Aber das war eine goldene Zeit damals, das muss ich einfach so sagen.
Voll.
Es ist einfach so viel damit mit passiert und so viele Leute sind da durchgegangen durch diese Sachen. Du merkst es da heute immer noch. Es hat ja so viele auch Leute, die im Leben stehen und ganz andere Berufe, ganz andere Bereiche sind immer noch so geprägt, wenn ich drüber nachdenke, auch die Kontakte, die wir bei Morecore pflegen mit Promo-Agenturen und Leuten, ne, die vielleicht auch mittlerweile gar nicht mehr in dem Genre wirklich sind, aber die man irgendwie über die Jahre mal kennengelernt hat, die sind alle in dieser Szene groß geworden, in diesen Bereichen. Also gerade bei uns bei Morecore sind ja auch alle da durchgelaufen und deswegen gerade, ne, also so ein, auch ein Jonas und ein Mike und Das ist der Wahnsinn einfach nur. Und
ich meine, wir sind jetzt natürlich auch alle so ähnlichen Alters, ne? Weil mich interessiert die Frage halt voll, wie ist das zurzeit? Wie ist das zurzeit, so 14, 15, 16 zu sein und diese Musik abzufeiern? Also es ist ja de facto nicht mehr wie früher und jetzt auch völlig unabhängig von Corona, also ist die Situation doch eine völlig andere als früher, vor 15 Jahren. So, ne, es gibt diese ganzen kleinen Schuppen nicht mehr, wo du mal eben zocken kannst als unbekannte Band und ich finde das so schade für die.
Ja, ist es also, ja auch.
Ist es auch, oder?
Lokale Musik macht das Ganze einfach auch greifbarer.
Ja, voll, voll.
Das ist einfach Kultur, die du hautnah erleben kannst. Und wenn du dafür einfach erstmal 30 bis 40 Euro bezahlen musst und dann nach Köln oder wo auch immer hinfahren musst als Dorfkind, dann ist das eine große Hürde und das birgt einfach auch eine Distanz, die diese Musikkultur einfach nicht braucht, weil die lebt halt davon, dass man sich auch einfach direkt austauscht, Leute kennenlernt, auch Künstler irgendwie kennenlernt und Künstler, sei es jetzt der damit sein Geld verdient oder halt auch einfach nicht, die einem damit auch Vorbild sind, dass man selber eine Gitarre in die Hand nimmt und selber eine Band gründet und so. Das ist halt, ich finde das auch, also ganz im Ernst, ich finde das super gruselig, den Moment, wo wir wieder auf die Bühne gehen können, wie das überhaupt dann stattfinden soll. Also wir sind jetzt, ich mit meiner Band, wir haben unser letztes Konzert Anfang 2020 gespielt, ich glaube im Januar oder so. Keine Ahnung, welche Locations dann noch leben und wen man da ansprechen soll.
Und für viele ist es natürlich jetzt auch quasi, also für viele Fans oder potenzielle Fans in dem Alter, wo wir uns damals befunden haben, als wir da so reingegangen sind, für die ist es aktuell vielleicht die prägendste Zeit. Und wenn du jetzt überlegst, wir haben schon ein Jahr hinter uns ohne Konzerte, wir wissen, okay, bis nächstes Jahr kann immer noch nichts passieren in Deutschland. Wir wissen gar nicht, wie viel Nachwirkungen das noch auf die nächsten Jahre hat. Ne? Wenn die vielleicht jetzt gar nicht den Drive oder den Biss bekommen für sowas, werden sie überhaupt den irgendwann haben? Weil vielleicht ist auch, ne, so eine Entwicklung, gerade in den jungen Jahren, das kann sich hier ehrlich ändern, wie du drauf bist und wie du dich entwickelst. Und wenn es jetzt nicht passiert, dass du halt lokale Szene feierst und da voll hinter bist, dann kann es sein, dass es in 3 Jahren oder 4 oder 5 Jahren genauso ist. Und du dich da gar nicht mehr hinterlaufen oder da gar nicht mehr mit investieren möchtest. Also,
ja, zieh dir auch mal rein, wie viele Leute man so von Shows kennt.
Ey, also, Mike,
es gibt doch,
uns von so vielen Shows schon.
Ja, aber halt auch, es gibt doch so viele Leute, die triffst du nur auf Konzerten.
Ja, voll.
Die triffst du auch vor allen Dingen nur auf so lokalen, auf so Jutze-Konzerten und so. Und zieht euch einfach mal rein, ihr würdet jetzt nach 2,5 Jahren oder so, weil ihr halt nämlich vorher auch vielleicht dann nicht so aktiv wart, seht ihr dann auf einmal wieder den und den und den, ja, und dann haben die mittlerweile ein Kind oder so, da sind weggezogen oder das kriegst du ja alles nicht mehr mit, weil du folgst ja jetzt auch nicht jedem bei Facebook und so.
Ja, es ist total gruselig eigentlich, wenn man nachdenkt, ne?
Total. Aber andersrum finde ich es auch das immer mega schön, weil das sind jetzt auch so richtige drei Männer kurz vor ihrer Quarterlife-Crisis reden über früher. vielleicht sollten wir drüber nachdenken, eine Triggerwarnung an den Anfang der Folge zu setzen. und ich habe schon wieder den Faden verloren, Leute. Das gibt's doch nicht. Ich bin zu emotional gerade, glaube ich.
Nee, aber es ist doch total schön.
Also ich wollte darauf hinaus, dass man selber sich ja zwangsläufig einfach auch irgendwie verändert. So, keine Ahnung, man fängt irgendwann an, Vollzeit arbeiten zu gehen. Und natürlich beeinflusst das die eigene Lebensführung irgendwie. Ja. Und weiß nicht, ich bin zum Beispiel jemand, der sich mit diesem ganzen Erwachsenwerden-Ding einfach nach wie vor super schwer tut. Und so. Macht mir einfach auch begrenzt Spaß. Und ich glaube, das ist auch vollkommen normal irgendwie. Und ich genieße dann aber halt genau diese Wiedersehen so, ne, mit Leuten, die man auch seit Jahren nicht gesehen hat. Und klar, ey, dann sind die halt verheiratet, haben das zweite Kind, sind zum Teil irgendwie Schlipsträger geworden so. Und du triffst die aber auf einer Show wieder und man hat so diese 5 Minuten, wie starten wir jetzt in ein unangenehmes Smalltalk-Gespräch? Und dann passiert's aber doch super häufig, dass man einfach so voll diesen Vibe von früher hat und einfach letzten Endes, ey, da sind schon so geile Abende draus entstanden. Und da merkst du halt auch, wie, also ich finde, man gewinnt so viel seiner Identität zurück an diesen Abenden, die man vielleicht manchmal sogar an sich selbst vermisst, so diese Bausteine der musikalischen Identität, ne, weil für die vielleicht auch einfach seltener Zeit ist, so, ne. Aber deswegen finde ich diese Abende einfach so schön, weil ich finde, die bringen einem auch sich selber immer so nah wieder. Mann, jetzt wird's aber sentimental.
Ich habe früher immer auf all die Leute geschimpft, auf all die Bands, die sich dann, ne, die ich halt vorhin genannt habe, die halt zu denen ich aufgeschaut habe. Das waren ja auch alles Leute, die halt auch lokal Konzerte und Festivals veranstaltet haben. Wir hatten in Kevlar, ich weiß nicht, ob das schon mal erzählt, aber wir hatten halt ein Local Festival. Da kam irgendwie 800 Leute hin oder so. In Kevlar, so, also die Leute, die halt keine Ahnung haben, wo das ist so an der Grenze zu Holland, auf dem platten Land. Das ist, wenn du dir die NRW-Bahnlinienkarte anguckst, das ist links oben. So, du hast nur noch ein paar Stationen, da ist Kleve und hinter Kleve kommt Holland.
Ja.
Da ist nichts mehr. Das
ist halt wirklich so.
So, und da waren 800 Leute. Weißt du, wen du holen musst, um heutzutage 800 Leute zu einem Konzert oder Festival zu holen?
Ja, ich weiß
es. Ja, ey.
So, und was ich eigentlich sagen wollte, ich hab irgendwann, war ich so wütend auf diese ganzen, auf die ganzen Bands, die aufgehört haben und auf die ganzen Leute, die sich der, in meinen Augen, Szene einfach den Rücken zugedreht haben. Naja, gut, aber die sind dann halt auch irgendwann, wurden die Eltern und haben auch Jobs gehabt und so. Und es ist ja auch völlig verständlich, dass man halt auch nicht auf ewig jedes Wochenende irgendwie auf Konzerten rumhängt und so. Also ich wünschte, man könnte das, aber ich weiß ja auch, dass es einfach nicht geht. Und da ist auch, in solchen Momenten werde ich auch immer ganz traurig, weil ich diese Zeit halt auch immer vermisse und das so gerne habe. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch ganz schön, wie das Leben halt so spielt. Es dreht sich ja zum Glück nicht nur um verschwitzte Abende und so. Das Leben hat ja zum Glück auch noch ein paar mehr Phasen. Jetzt werden wir richtig sentimental.
Ja, ich merke auch, also ich glaube, so hart abgedriftet sind wir noch nicht. aber andersrum denke ich mir auch, warum nicht? Also,
boah, ich habe gerade ein bisschen
Pippi. Ich glaube, dass wir, ich behaupte auch mal, dass unsere Hörerschaft alterstechnisch ähnlich ist wie wir. Also ich glaube, sonst ist es auch unerträglich, uns zuzuhören. Aber ich glaube, gerade dann sprechen wir auch vielen Leuten aus der Seele gerade. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo der Konzertentzug ja auch einfach wirklich maximal anstrengend wird und man eh so ein bisschen emotional wird, wenn man daran denkt. Ich finde, wir können uns das gerade rausnehmen.
Ja, finde ich auch.
Da derartig tief in nostalgischen Gefilden rumzustochern. Und es ist ja jetzt einfach im Fall von uns dreien so, dass klar, musikalische Identität ganz, ganz krass von unserem eigenen Musikerdasein irgendwie geformt wurde, ne? Und aber eben auch gar nicht so sehr über das, dass wir selber irgendwie aktiv Musik gemacht haben, sondern halt in dieser lokalen Musikszene irgendwie unterwegs gewesen zu sein und da einfach so viel Austausch zu haben. Und ich glaube, wir wären auch nicht so breit aufgestellt, ne? Weil wir hören ja irgendwie alle drei schon echt viel Mucke, die aber so grob dann irgendwie noch in dieses Spektrum passt. Und ich glaube, das liegt auch echt daran, dass man dann natürlich gerade auch in den lokalen Musikszenen jeweils ja auch einfach irgendwie ganz viele Genres kennen und schätzen gelernt hat, ne? Weil dann irgendwie, keine Ahnung, Bekannte hatten dann eine Punkband und die anderen haben aber so richtig auf die Schnauze Metalcore gemacht oder so Bollo-Hardcore bei uns im Pott irgendwie viel.
Bollo-Hardcore.
Und du lernst das ja irgendwie voll schätzen, so, weil du kennst die Leute und durch die lernst du ja auch super viele Bands kennen, die wiederum beeinflussen, ne? Mhm. Also irgendwie stellt einen das ja am Ende des Tages total breit auf, ja, ne? Weil man in so viele Richtungen sich halt dann auch reinfuchst. Also zumindest war es bei mir so, ich wollte dann einfach auch immer so die Faszination hinter dem und dem Genre verstehen. Gerade wenn das Leute waren, die ich gut kannte oder irgendwelche Kollegen. Ich konnte aber erstmal so mit der Mucke nicht viel anfangen, die machen, weil das nicht meine Mucke war, ne? Und dann hat man sich aber darüber irgendwie so ein bisschen da reingehört und dann auch so verstehen gelernt, warum die das abfeiern. Ne, und ich finde, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber es ist schon so, dass, weiß nicht, wenn man jetzt neue Leute kennenlernt und erzählt denen, was man so für Musik hört, und ich glaube, da hören wir einfach Musik, die vielen Leuten einfach auch nicht gefällt, so. ich habe dann aber einfach echt so immer noch so ein paar Bands oder so ein paar Videos, wo ich dann auch voll gerne den Leuten halt diese Sachen zeig, weil ich will, dass die verstehen, warum ich das so hart abfeiere, ja, mein Leben lang schon so, ne? Weiß ich nicht, dann irgendwie Story of the Year, Life in the Lou mit irgendwem gucken. Mhm. So. Einfach nur so, weil du ja nicht abstreiten kannst, dass das einfach pure Energie ist, die du da ab Sekunde eins um die Ohren gehauen kriegst, so, ne? Und wenn, also wen das kalt lässt, ne?
Ist kein
Mensch. Den will ich dann auch nicht länger kennen.
So. aber habt ihr denn, ich habe so ein paar ikonische Momente in meinem Leben gehabt, wo ich so eine Band dadurch kennengelernt oder dadurch lieben gelernt habe, dass ich einen bestimmten Song gehört und vielleicht auch das Musikvideo dazu gesehen habe. Und ich war beim ersten Hören sofort völlig verliebt. Habt ihr das auch?
Ja. Auf jeden Fall. Aber was war das bei dir?
Zwei Songs und einen davon, da wirst du mich sofort für auslachen, ich weiß. Einmal, pass auf, Diamond Eyes von den Deftones. Deftones hatte ich zuvor irgendwie ja immer so ein bisschen auf dem Schirm, aber den Song habe ich das Musikvideo gesehen, irgendwann abends. Ich hatte so eine krasse Gänsehaut und ich habe danach, ich glaube, mir direkt am Folgetag das Album dazu geholt. Und selbiges tatsächlich auch bei Best of You von den Foo Fighters, muss ich sagen.
Nee, kann ich verstehen, ist okay.
Habe ich auch wegen des Musikvideos, irgendwann Viva 2 Zeit muss es gewesen sein noch, lieg im Bett nachts und dann kommt dann fängt der Song an und das Video beginnt ja auch direkt mit Dave Grohl relativ nah, also so ein Close-Up, der halt irgendwie von dem Mikro hängt und sich da so reinlehnt. Und ich habe das gesehen, ich habe das gehört und ich habe das gefühlt. Und ich hatte so, ach da, eine so krasse Gänsehaut. Mm. Ich bin auch da tatsächlich, ich glaube, am nächsten Wochenende oder so nach Köln gefahren. Und ich habe mir die In Your Honor, das ist das Album dazu, habe ich mir gekauft. Und ich hab das so abgefeiert. Ich muss aber auch sagen, dass ich das Album im Nachhinein überhaupt gar nicht mal so gut fand. Aber ich fand den Song so geil, dass der mir bis heute, auch wenn er so krass tot gehört ist, der ist mir so heilig, weil das einfach, das vergesse ich einfach nicht. Weil das so, diese Magie, die Musik bei einem auslösen kann, das habe ich bei diesem Song halt auch gehabt.
Voll. Voll. Ja, Deftones finde ich ganz interessant, weil ich mich jetzt dann auch gerade dran erinnert habe, dass ich auch echt richtig geflasht war, als ich das erste Mal Digital Bath gehört habe.
Ja, Mann.
Von Deftones. Ich habe das echt so irgendwie auch fett über Anlage bei Kollegen, die haben mir das gezeigt und boah, ich war von der Atmo in dem Song einfach so geflasht und weiß ich nicht, war krass irgendwie.
Ey, das ist ein Song. Es muss einigermaßen dunkel sein. Den Raum machst du auch einfach dunkel dafür. Setzt dich hin, du machst nichts, du packst dein Handy weg und alles, du packst den Song an, drehst den so laut, wie es geht und musikalisch erträglich ist. Und dann lässt du das einfach nur, du spürst es einfach.
Vibe, der Song. Voll. Der ganze Raum ist voll mit diesem Song. Das ist abgefahren. Wirklich. Also echt bis heute würde ich das Leuten auch empfehlen, sich das anzuhören.
So. Das ist ähnlich wie bei, und jetzt nicht lachen, In the Air Tonight, finde ich.
Ja.
Das ist genauso, wenn der Song läuft, das ist ja auch so ein Partyklassiker, 3 Uhr nachts und dann kommen die alten Rocker raus. Das ist aber auch so einer, der, wenn du dann alles dunkel machst, du packst den Song an, du konzentrierst dich darauf, auf den Sound, auf diese ganze Atmosphäre, das ist, boah, geil, einfach geil.
Auf jeden Fall. Lin, hast du solche Songs?
Einer, der mir direkt eingefallen ist, der noch gar nicht so alt ist, aber der mich vom Video, von seiner Message und dann in dem Zusammenhang, was für ein Genre das ist, total überrascht, dass er mich dann doch so gecatcht hat und mich auch nachträglich und nachweislich total noch beeinflusst hat, war von der EP The Depression Session heißt der, die EP, das war eine Kollaboration zwischen Lardest Murder, The Acacia Strain und Fit for an Autopsy. Und da das Mörder.
Ach, die haben zu dritt was gemacht.
Die haben eine Dreier-EP quasi gemacht. Jeder hat einen Song, einen originalen neuen Song und jeder ein Cover. Unter anderem war das Mörder mit Du hast von Rammstein. aber der Song, der mich wirklich, und das muss man ja sich vor Augen führen, das sind drei Hard-Deathcore-Bands. Das sind einfach, ne, das ist halt stumpf aufs Gesicht eigentlich normalerweise. Und Tod und Verderben. Aber dann habe ich halt, dann ja They Will Know Another, der war halt mit auf dieser EP von Da des Mörder. Und die Video, das ist halt eigentlich ein Stock-Image-Video, was halt immer wieder so typische Szenen der Umweltverseuchung zeigt, ja, so die gerade dann da in der Zeitraum halt sehr aktuell waren. Also ich meine, das war so auch so um den Dreh, wenn BP da diese Ölkrise hatte und hier auf jeden Fall ganz viele Umweltkatastrophen, Sachen, wo wir halt den Planeten, die Menschen halt in irgendeiner Weise halt schädigen. Und die Vocals von CJ, der ja normalerweise auch so ein bisschen als Koryphäe des Deathcore sieht, die waren so emotional, die waren so wütend, verzweifelnd. Ey, ich hab das gespürt, ne? Ich habe den Song gesehen, die Lyrics werden halt auch die ganze Zeit eingeblendet quasi in dem Video unten drunter. Und es schneidet halt die ganze Zeit zwischen Stock-Image von oder Bildern von solchen Katastrophen und halt auch der Band im Studio halt. Und es hat mich einfach komplett physisch fertig gemacht. Weil ich davor gesessen habe und ich habe das halt vollkommen gehört. Und keine Ahnung. Das ist so ein Song, der ist halt mir ewig im Gedächtnis bleiben, genau für diese Aktion. Weil er einfach so krasse Emotionen ausgelöst hat und einfach diesen Weltschmerz. Weltschmerz ist, glaube ich, das beste Wort dafür. Du hast einfach Weltschmerz nach diesem Video und nach diesem Song. Weil du einfach dich voll darauf einlässt. Und das andere war Limp Bizkit, Broiler.
Ja.
So, der ist so atmosphärisch. Mann. Und das, ich muss ja sagen, Wes Borland hat ja eine Art, Gitarre zu spielen. Das habe ich. Yo. Das gibt's kein zweites Mal. Und
Den liebe ich einfach. Den auf Kopfhörern so hart, den Song, ne?
Ja, lehnt sich zurück in deine.
Wenn's dir scheiße geht und du. Boah, geil.
Lehnt sich in dein Sofa zurück, ja, machst Kopfhörer drauf, am besten Welt dann wirklich ausschalten und du gibst du singst quasi in diesen Sound rein. In dieses.
Ja.
Boah. Gänsehaut.
Gänsehaut. Yo, voll. Voll.
Ey, Fun Fact. Ich bin gestern im Zug nach Hannover, habe ich aus Spaß einfach mal wieder Chocolate Starfish von ganz an. Also ich habe den das ganze Album einfach mal wieder durchgehört und ich habe das seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ich habe da immer wieder so einzelne Songs, so The One und It'll Be Okay und so. All-time favorite Hits von mir. Aber ich, einfach wieder mit dem Intro diesen This is not Ich hab das locker 10 Jahre nicht mehr gehört oder so. Ich hab am Bahnhof gestanden. Ich bin ausgeflippt vor Lachen. Ich fand das so geil.
Nee, aber also wirklich Broiler, das Video ist auch super krass und so total.
Ja, voll.
Ey, der albtraummäßig,
ne? Wie dick die Sache aber auch produziert war damals.
Ja, ne? Sicher.
Also das waren ja 4-minütige Hollywood-Streifen,
ja,
Alter.
Ja, und es ist halt. Boah. Keine Ahnung, Fred Durst ist ein Huren, das wissen wir alle. Sorry, dass ich das jetzt sagen muss, aber ich piep's raus. Oh. Aber es ist einfach, keine Ahnung, weil der Song spricht mich einfach auf einer ganz anderen Ebene an als alles andere, was die bis jetzt gemacht haben oder was sie gemacht haben.
Ja, das ist halt auch wirklich krass, ne? Also sonst irgendwie, ach, ich weiß noch, keine Ahnung, wie wir im Sportunterricht früher, als Roland raus war, dann da alle auf der Tribüne standen und hier dieses Autofahr, diesen Move gemacht haben.
Oh yeah.
Das haben wir auch so jeden richtig, Samstag in der Rockdisco gemacht, Alter.
Ja, auch wieder super unangenehm.
Ja, voll, Alter.
Aber, genau, das war für mich halt mehr so eigentlich so gute Laune und Party machen Mucke. Und dann war da halt irgendwie Boiler so. Und also der sticht ja so krass raus. Irgendwie aus allem, aber also ich finde den auch unfassbar fett.
Boah, wir sind gerade bei peinlichen Situationen wieder, ne? Darf ich euch mal eine Story aus meiner frühen Rock-Metal-Zeit erzählen? Oh Gott, ich finde das peinlich, ne? Dass ich darüber nachdenke.
Okay, wo warst du letzte Woche wieder?
Nein, ich kann alles toppen, aber hau schon mal raus.
Pass auf. Also, ich bin in diese ganze Metallica-Rock-Metal-Geschichte reingerutscht, Linkin Park. Hab ja Linkin Park, das habe ich ja, glaube ich, damals in der Folge schon gesagt, Mike, halt so lange gehört, bis ich die Lyrics halt verinnerlicht hatte. Kann ich heute immer noch. Glaube ich, mit Dora komplett aus dem Kopf. So. Irgendwann dann in Rockdisco jeden Samstag, durfte mit 16 schon rein, 12 Uhr durfte dann nach Hause gehen, 18 dann, oh, endlich bis nach 12 da bleiben. Oh, ich will jetzt nicht angeben, aber ich weiß, dass ich ganz gut singen kann.
Also kannst du.
Kann ich, so. Und ich stand halt da in dieser Disco, teilweise neben Menschengruppen, die ich nicht kannte, und hab aus voller Kehle halt gesungen. Aber auch immer. Immer jeden verschissenen Song. Und wenn ich heute drüber nachdenke, ich so, boah, Alter, bist du ein Idiot. Bist du peinlich, Alter. Wirklich. Oder so Gespräche, weißt du, du merkst, die Leute unterhalten sich neben dir links und du singst einfach konsequent dagegen.
Oder schreist die einfach komplett an.
So lauter als die Anlage eigentlich, weißt du, weil du einfach so überzeugt bist und es dann viel noch zeigen willst, wie krass du singen kannst. Und jetzt denke ich drüber nach.
Ja, ganz ehrlich, ja, schon, aber ich würde es genauso wieder machen und ich würde eigentlich auch jeden darin bestärken, das einfach zu machen. Ja, doch, Alter, weil es geht um musikalische Identität und dann sind wir halt solche Spackos. Und aber weiß ich nicht, heutzutage würde ich, glaube ich, alle anderen jungen Leute dazu ermutigen, einfach weiterhin darauf zu scheißen und einfach genauso bekloppt zu sein, wie man ist in den Situationen. Aber ich schäme mich auch sehr gerne für den Jungen, der ich mal war.
Ja. Kennt ihr diese Felt Emo Mighty
Leader Videos? Ja, mega.
Genau das witzig, ist ey. Es doch auch.
Ja, voll.
Ihr müsst euch aber auch vorstellen, wie ich damals ausgesehen habe. Das fällt mir auch gerade ein. Ich habe immer grundsätzlich eine Mütze getragen, so ein Beanie, aber so grundsätzlich, weil meine irgendwie, ne, immer viel zu viel Lederarmbänder und so komische Nietenarmbänder auch irgendwann, ne? Auch so coolen Gürtel immer so halb runter, immer Cargohosen.
Ja, den hatte man dann immer auch nur irgendwie in zwei
ja,
von den
genau, Riemen, genau.
Von immer, der Buchse, damit er so unterm T-Shirt und unterm Arsch hängt, der
genau,
Killer-Nietengürtel,
genau.
Der auch einfach beim Sitzen richtig wehtat.
Ja, richtig, genau. So, weißt du, auch Cargohosen mit den viel zu vielen Taschen, die immer so komisch runterhingen und auch nie
Form. Niemand braucht so viele Taschen, Alter.
Ist einfach so. Aber ich konnte mich nicht entscheiden, war ich jetzt Emo, war ich jetzt Heavy Metal oder war ich New Metal? Irgendwo dazwischen habe ich mich befunden.
Du warst einfach unangenehm.
Ich war einfach unangenehm, ja. Ich war ja, wirklich, physisch für alle Beteiligten unangenehm. Ich kann euch gerne nachher mal Bilder schicken von der Zeit. Ihr glaubt es nicht, wirklich.
Boah, also ich kenne auf jeden Fall zwei Leute, die Sachen echt sehen wollen.
Schicke ich euch.
Ich und Mike vielleicht auch.
Schicke ich euch.
Oh yeah.
Vielleicht machen wir es auch als Hintergrund für unsere Social Posts. Ich überlege mir das.
Boah, das wäre so geil.
Ich überleg's mir noch
mal. Das wäre, also ja, doch, das wäre schön. Mike, du hast gesagt, du kannst alles toppen.
Ich kann, also ich glaube, safe habe ich die peinlichste Geschichte. Also ich hoffe, eigentlich hoffe ich es nicht, aber kennt ihr noch die Mini-Playback-Show?
Ja.
Ja.
Ja, weiß nicht, ob das nur ein Trend am Niederrhein war, aber bei uns.
Das nachzuspielen, meinst
ja,
du?
Ja, Mann.
Ja, natürlich, Alter.
Habt ihr richtig das auch
sparkelig,
gemacht?
Ey.
Ja, richtig klar. Geil. Klar, kannst du das auch.
Alter, das war so geil. Wir haben teilweise, also erstmal, als wir so, keine Ahnung, 7 oder 8 oder 9 waren, wir haben teilweise nichts anderes gemacht nachmittags, außer halt irgendwelche Songs performen vor unseren Freunden, die das dann bewerten mussten.
Wie ja, ja, voll. Einfach.
So voll die Wettbewerber einfach. Und was
ich mir, schäme mich gerade so.
Ja, und was mir jetzt rückblickend einfach unfassbar peinlich ist, wir haben sowas halt auch in der Schule gemacht. Wir sind einfach teilweise auch in der Klasse oder bei so Abschlussfesten oder so aufgetreten. Wir haben einmal von Crazy Town Darkside geperformt.
Nicht dein Scheiß Ernst!
So 9- oder 10-jährige Jungs, die sich dann alle auch verkleidet haben und so. Wir hatten einen, der hatte so ein DJ-Pult, den hatten wir gebastelt, so aus Pappe, einfach so ein Pult einfach. Und ich war halt irgendwie immer einer der MCs oder so. Ich habe dann halt immer so geil performt. Und Fuck. Ich habe keine Ahnung, warum mir das damals einfach nicht so peinlich ist, wie es mir heute ist. Aber da habe ich auf jeden Fall richtig Gas gegeben, ey.
Geil.
Aber halt auch so In the End von Linkin Park oder so. Oder
yo.
So. Weißt, also Thilo, du kennst mit Sicherheit noch Part 2 von Method Man und Redman. Kennst du den noch? Ja, also auch solche, oder halt Eminem oder so. Alter. Also ich hoffe, dass, also okay, nee, Kids machen heute TikTok. Also wahrscheinlich ist das einfach auf einer anderen Ebene.
Das war, ja voll. Wir haben voll. Noch nichts anderes gemacht, nur wir haben es da nicht online gestellt. Wir haben das performt.
Junge, wir sind die Trendsetter nur sehr viele Jahre zuvor.
Analoges TikTok.
Ja, voll.
Boah, ey, eigentlich ist mir das gar nicht mehr peinlich jetzt.
Nee.
Aber sowas hatten wir auch im Kindergarten und ich möchte euch nur kurz das Bild vor Augen führen. Ich fand zu dem Zeitpunkt Kelle Family total super. Habe ich natürlich auch gemacht an einem Kindergarten bei der Mini-Playback-Show. Heißt also, ich hatte eine silberne Hose an, meine komischen Geil. Kindersneaker, eine weiße Bluse mit so Rüschen obendrauf, so, ne, so.
Was?
Ja, pass auf. Und dann halt eine blonde Langhaarperücke. Weil ich wollte unbedingt Angelo Kelly sein. Der hat das damals so rumgelassen. Und viel geiler, noch eine Ukulele in der Hand. Und dann habe ich halt hier Angel nachgemacht. Hier, sometimes. Super geil. Als Kind, gut, ich war 4 oder so, ne? Also Gottes Willen, aber.
Okay, deine Story ist sehr viel peinlicher als meine.
Das ist mir nicht peinlich. Das ist mir überhaupt nicht peinlich.
Diese kleine Anekdote stammt von Lynn. Das ist der Typ mit der Axt mit dem Blut auf dem Arm.
Ja, ja. Hey, man muss irgendwo anfangen. Oh. Ne?
Boah, aber das ist ja völlig.
Ich war immer schon eine Rampensau.
Hammer. Aber geiles Outfit auch. Das ist in meinem Kopf, habe ich mir da gerade einfach einen ganz, ganz tollen, kleinen jungen Mann gezeichnet irgendwie.
Du hast das im Kindergarten gemacht, oder was?
Ja, das hat er der ganze Krass. Kindergarten gemacht. Ne?
Ja, aber was, also jetzt mal so im Ernst, ne? Was müssen sich denn Lehrer und Erzieher und so früher gedacht haben, wenn einfach die Kids ständig so eine blöde Mini-Playback-Show mit ihren blöden Liedern da performen wollten, vor allem den anderen Leuten, die da keinen Bock drauf hatten und du musstest.
Ja, aber wir haben das ja auch im Freundeskreis gemacht einfach.
Ja, aber halt ich halt auch in der Schule so. Was war denn los?
Das war mit, da war ich mir zu fein für Leute, ganz ehrlich, da war ich raus. Nee. Sorry, Schule war, da musste ich cool sein.
Lieber Leute, die sich unterhalten, anschreien.
Ja, genau.
Ja, aber das stimmt, ich war halt auch irgendwie meinen Freunden echt. Ich wollte immer ein bisschen zu sehr Musik hören auch, wenn man irgendwie zusammengesessen hat und sich getroffen hat. Also ich musste dann auch irgendwann, musste ich auch meine Musik hören, die wollte niemand anders hören und ich habe komplett drauf geschissen und da meine Emo-Stunde durchgezogen. So. Ich glaube nicht, dass das so angenehm
ich
für alle
Ich wünschte auch, Leute wären öfters mit mir mal zur Karaoke gegangen oder so. Keine Ahnung.
Ich war noch nie in der Karaoke.
Echt nicht?
Nee.
Och.
Also meine Singstar-Partys sind irgendwie legendär.
Natürlich.
Aber also keine Geburtstagsfeier oder so bei Mike, ohne dass Singstar am Start ist.
Oh yeah.
Aber ach,
deswegen sag ich da immer ab.
Ja, ja, genau.
Du sagst halt,
du verpasst, hast du immer abgesagt. Du verpasst bisher immer meine Aufführungen, meine Performances.
Ja, Tilo. Es wird immer Singstar gespielt und irgendwann später in der Nacht, wenn alle so richtig am Arsch sind, dann werden halt irgendwelche ganz peinlichen YouTube-Videos
ja geguckt. Ja, Nupacadie zum Beispiel.
Ja, genau.
Oder Lafay.
Aber ich finde, wir sollten, wenn der ganze Quatsch hier durch ist, dann gehen wir mal so richtig geil in den Karaoke-Bar.
Boah, ohne Spaß, ja, lass mal wirklich machen, wa? Da habe ich Bock drauf.
Richtig geil!
Ja.
Also die Vorstellung finde ich gerade so schön, dass mir schon gar nichts mehr einfällt. Also. boah, okay, Leute, also ich weiß gar nicht, wie wir aus der Nummer jetzt rauskommen sollen, weil ich könnte das jetzt 4 Stunden weiterhin machen, ne? Hier mit euch.
Das ist richtig, ja.
Es, weil ich glaube, da kommen auch immer mehr Anekdoten.
Das ist ja das Problem dabei.
Hast du denn auch was Strukturelles, Tio?
Nö, eigentlich gar nicht.
Okay, alles klar, sollen wir also raus.
mir ist aber auch aufgefallen, dass also spätestens mit dem Schlenker in die lokale Musikszene, die ja letzten Endes ein total cooler weiterer Input war, den ich gar nicht bedacht hatte vorher. Aber ich glaube, ab dem Punkt war eher alles verloren. Und es ist ja schon so, dass wir eigentlich, ne, wir haben so über unsere Einstiegsdrogen quasi in die verschiedenen Genres gesprochen. Wir haben wichtige Einflussfaktoren auf das, was wir irgendwie jetzt so unsere musikalische Identität nennen, dargelegt. Und ja, und dann bin ich ganz sentimental geworden.
Ich hoffe, du hast auch einen Wein aufgemacht schon.
Ich möchte heute nur noch eine Sache machen und das ist ganz glücklich Schlafi. Ach, toll. Ja, der Himmel über Köln ist gerade auch wirklich romantisch eingefärbt. Total passend zur heute verhangenen Ausgangssperre ab 21 Uhr. Und weil mir wirklich noch nach einem Feierabend-Kölsch ist, und ich die 250 Euro Bußgeld nicht riskieren möchte, bin ich geneigt, jetzt nach 1,5 Stunden wunderbar in Erinnerungen schwelgen, zum Ende zu kommen, wenn ihr damit d'accord wärt.
Ja, wenn es sein muss.
Aber nur wenn es sein also, muss. Ich würde jetzt gerne.
Wir können das ja an die HörerInnen rausgeben, wenn ihr noch mal so eine Folge wollt oder noch 10, wir können sie füllen. Wenn ihr die Fotos sehen wollt, schreibt uns. Wir verschicken sie. Also sobald Mike und ich die Fotos von Lynn haben, kann sie jeder haben. Und ja, und ich glaube, was für uns jetzt natürlich auch am interessantesten ist, ist so, ja, wie unsere HörerInnen ihre musikalische Identität gefunden haben und was so deren wichtigsten Einflussfaktoren waren.
Vielleicht, ne? Vielleicht auch mal Jüngere. Ich würde mal wirklich gerne wissen, wie das bei den Jüngeren ist, die jetzt sicher nicht aus.
Wie macht ihr das heute, ja, Leute? Genau. Wie macht ihr das heute ohne lokale Bandszene, Alter?
Wenn sich der eine Zoomer sich in unseren Podcast verirrt hat, sag doch mal, wie findest du deine Musik? Würde mich mal brennend interessieren. Ja. Ohne Scheiß.
Voll. Also da, das ist auch so ein bisschen meine große Hoffnung. Als Entschädigung für diese chaotische Folge, dass daraus wenigstens eine rege Interaktion entsteht. Und das könnte ich mir doch vorstellen. Und wir würden uns da total drüber freuen.
Oh ja.
Es wird irgendwie stetig mehr, finde ich. Und die wirklich netten Rückmeldungen und daraus entstehenden Gespräche bei Insta und so, finde ich einfach immer total cool. Und gerne noch mehr davon. Lasst uns mal mehr quatschen. Wir freuen uns da voll drüber. Und ja, Jungs, wenn ihr jetzt gerade nichts mehr auf dem Herzen habt, würde ich überleiten zu unserer wunderbaren Spotify-Playlist.
Oh yeah.
Spotify.
Und es würde sich natürlich thematisch anbieten, wenn wir da vielleicht etwas aus unseren persönlichen Identity-Charts reinpacken. Täten. Ich starte mal mit Lynn, denn wir haben heute viel mit Mike gestartet und das mein Gerechtigkeitsgefühl ist angeknackst.
Ach, alles gut.
Lynn, hast du was für unsere Spotify-Playlist?
Identity Charts, okay. Boah, ist jetzt schwierig. Ich habe eben so sehr über den Song von Dades Mörder geschwärmt, aber ich will ihn eigentlich nicht reinpacken, weil es ist halt prägend gewesen, aber war nicht der Einstieg in dieses Genre. tatsächlich. Und ich finde, das hat Mike ja schon mal versucht, wir machen zu wenig Deathcore hier bei uns. Deswegen mache ich jetzt meinen Einstieg in das Deathcore-Genre mit Whitechapel. The Darkest Day of Man heißt der Song. Super brutales Ding. Whitechapel hatten irgendwie das, glaube ich, das dritte Album oder so und sind auf Metal Blade auf einmal voll steil gegangen und alle so, jedes Kind mit oder jeder Dude und jede Dudettin mit tellergroßen Ohren hat quasi Whitechapel gehört und ich habe mit meinem Kollegen, ey, hör mal, Whitechapel ist geil und ich so, ja, ist cool. Und das ist jetzt mein erster Song auf jeden Fall, weil das mich in diese ganze Deathcore-Sache reingebracht hat. Und jetzt kommt wieder der Hipster in mir raus, weil das war meine Introduction zu Metal, / Hardcore. The Ghost Inside mit Unspoken. Mhm. Diese supergeile Video, wo die da in diese Poolparty feiern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vom zweiten Album. Ich kann mit gutem Gewissen behaupten, dass ich zumindest in dem sozialen Kreis, in dem ich mich befand, der allererste war, der Ghost Inside gehört hatte, weil die damals auf die Eastpak Attitude Tour mitgekommen sind. Dabei waren auch noch A Day to Remember, Living with Lions und August Burns Red.
Und waren da zufällig auch April Uprising.
Yes, bei? Und die habe ich auch gesehen damals.
Krass, ey.
Das war damals in der Turbinenhalle in Oberhausen. Und ja, deswegen ist es dann The Ghost Inside mit Unspoken. Und mein dritter Song, waren noch drei Songs, oder, Thilo? Oder?
Nee, zwei, oder?
Haben wir zwei gesagt? Dann bleiben wir bei zwei, ist mir egal.
Nein, ach so, nein, du warst jetzt beim zweiten.
Ach so, ja, genau. Nicht? Ja, ja.
Gut. Du darfst drei.
Okay, dann noch ein Song, weil ich finde das super spannend aktuell und ich weiß, bei euch beiden, das hatten wir letzte Folge mal angerissen, TikTok, das Thema. Ich bewege mich sehr viel darauf, auch gerade jetzt in Corona, da hat man genug Zeit dafür. Und ich finde es super spannend, wie die alternative Szene auf TikTok so langsam wächst und größer wird und sich so selbst feiert, wenn man das so nennen möchte. Es ist halt unglaublich divers, es ist unheimlich schön auch zu sehen, dass man da, dass da junge Leute wieder sich in die ganzen alten Emo-Klassiker verlieben, aber auch neue Helden finden, die sie so feiern. Und ich bin tatsächlich über eine coole Band gestoßen, Pop-Punk-Band, Magnolia Park heißen die, kommen aus den USA, machen auf TikTok, sind sie mir auf einmal erschienen. Klingt ein bisschen wie ein weniger negatives The Story so far. Also wenn The Story So Far immer so sehr genörgelt hat und mir geht's so scheiße, ist Magnolia Park ein bisschen lustiger. Und von denen nehme ich den Song Sick of It All. Cooles Video, auch sehr, sehr cool. Und wie gesagt, einfach schön, frisch, aktuell. Und die packe ich damit rein. Ja, das war's.
Ja, vielen Dank, lieber Lin. Lieber Mike.
Yo, ich habe so viele Vorschläge, ich tue mich da super schwer, aber ich fange einfach mal mit Enter Shikari No Sweat an.
Oh, ja.
Ein Ticken.
Das wäre bei mir Sorry or Not gewesen.
Aber
zu ausgelutscht, ey.
Ich habe von dem Take to the Skies sehr, sehr viel. Also ich habe zum Glück eigentlich das ganze Album immer gehört, nicht nur Sorry or Not a Winner, auch wenn der natürlich ein witziger Song ist. Also weil der Song halt auch einer von diesen ganzen Mosh-Playlist-Songs war. Dann Zebrahead, The Setup. Ist das MFZB-Album gewesen. Das kam, glaube ich, 2003 schon raus. Gott, ist das schon alt. Zebrahead, die damals eine sehr wichtige Band für mich waren. Irgendwann habe ich die so ein bisschen verloren, leider. Fun Fact, habe ich letztens auch auf einen Instagram-Channel da, als ich ein Zebrahead-Album präsentiert habe, habe ich da auch geschrieben, so, yo, fand ich früher geiler. Und ich fand geil, dass die einfach geantwortet hatten. Und meinen so, thanks. Das wäre so unangenehm gewesen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die das wirklich wahrnehmen. Aber ja, The Setup, mega guter Song. Und jetzt brauche ich noch irgendwas aus der New-Metal-Zeit. Und ich glaube, ich nehme da jetzt mal nicht Limp Bizkit und auch nicht Linkin Park, sondern vielleicht mal was von Korn, weil das Follow the Leader-Album ist auch eins gewesen, was ich sehr früh sehr viel gehört habe und was auch sehr gruselig war, muss ich sagen, zu der Zeit. Sehr seltsam, düstere Stimmung. Und da nehme ich den Song Reclaim My Place. Den finde ich sehr geil.
Cool.
Okay, vielen Dank. Ja, ich greife mal direkt das New-Metal-Ding auf. Und es ist vielleicht auch schon so ein kleiner Teaser, an ein Thema, was wir vielleicht in einer der nächsten Folgen mal mal thematisieren werden. Denn ich bin über einen Song von Evanescence damals, Bring Me to Life, den ja jeder kennt, bin ich an die Band 12 Stones gekommen.
Oh, mega, Alter.
Und von denen würde ich gerne den Song Broken reinpacken.
Ja, geil.
Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber ich bin
ja
gespannt.
Dann hörst du den mal an.
Okay.
Ich möchte ja jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen.
Okay, ja.
Aber auf jeden Fall, 12 Stones, Broken. Dann Story of the Year, And the Hero Will Drown. Und als dritten, wegen der tollen Balenciaga-Zeile, das Intro von Disaster, vom neuen Album.
Alles klar.
Der Song heißt einfach Intro in Klammern Balenciaga.
Echt?
Und bevor ich Lynn das Schlusswort geben möchte, verabschiede ich mich von unseren HörerInnen nochmal mit diesem tollen Zitat: Dein Balenciaga-Pulli ist mir egal, du Dulli. Lynn.
Ach ja. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir was vorbereitet, aber wie immer.
Ach, das machst du auch locker aus der Hüfte.
Locker aus der Hüfte. Ja, ich will mich aber nicht wiederholen. Pow. Ja, also das ist ja auch mal die Sache, wir wiederholen uns irgendwann zu sehr, wenn man die Schlusswörter immer folgt dem Mike auf seinem netten kleinen Watch My Sounds Channel. Ich möchte ihn immer gerne pushen, weil der Mike ein ganz süßer Fratz ist. Und unglaublich fotogen. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ihr müsst euch aber selber überzeugen, wie fotogen
ist. Ich muss sagen, das ist mir immer noch sehr unangenehm. Ich fühle mich nicht so richtig wohl damit. Aber ich
also Podcast wird dir überhaupt nicht gerecht, weil man so wenig von dir sieht.
Der hat einfach vor seinem Umzug so viele Fotos in der eigenen Wohnung gemacht, dass der bis jetzt immer noch damit arbeiten kann. Ich sag's euch, guckt's euch mal genau an.
Das gerne, checkt ja selbst gar keiner.
gerne, meldet euch wieder bei uns, gibt uns Kritik. Vielleicht war das jetzt auch einfach zu viel Nostalgie für manche Leute. Auch vollkommen okay, dann sagt uns das. Sagt das vor allem dem Thilo.
Wir haben uns im Vorfeld entschuldigt.
Wir haben uns im Vorfeld entschuldigt, kann uns keiner was für, genau. Checkt unsere Party-Streams auf Twitch von morkor.de, morkor.tv. Morkor.de. Und genau, bleibt uns und dem Morkor, der Morkor-Seite, Morkor-Facebook-Seite, keine Ahnung, gewogen, würde ich sagen. Und passt auf euch auf. Lasst euch impfen.
Jawohl,
ganz wichtig.
Ja.
Lasst euch impfen. Ich will nichts hören. Muss jeder machen. Sonst gibt es keine Konzerte mehr.
Hier, die habe ich letzte Tage gehört. Die Wahrscheinlichkeit, dass du an Covid, ich hoffe, ich habe die Zahlen jetzt nicht komplett Quatsch, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du an Covid stirbst, wenn du es hast, ist irgendwie 1 zu 1000, glaube ich. Wenn du an einer Impfung irgendwie was hast, ist bei 1 zu 100.000 oder Millionen oder so. Das ist auf jeden Fall, die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu sterben, ist auf jeden Fall wesentlich höher, als dass das durch Impfen passiert. Das sollte vielleicht Grund genug sein, dem Ganzen nicht so krass skeptisch gegenüber zu stehen. Immer skeptisch sein, aber nicht dumm skeptisch sein.
Ja. Impft euch, Leute, ist wichtig.
Okay, haben wir das. Haben wir das. Ich bin auch ganz, ganz eurer Meinung. Und in diesem Sinne, Afi!
Ciao.